Ja, vielleicht ein, zwei Dinge vorneweg. Ich lag ja richtig mit meinem Bauchgefühl am Samstag, deshalb keinen Besuch beim Gastroenterologen.
Aber das hat den Leuten gut gefallen.
Hat den Leuten gut gefallen.
Der Gastroenterologe. Ja,
hatte ich mir aber auch aufgeschrieben, hatte ich mir vor 6 Wochen schon ausgedacht.
Ja, ja, genau. Ja. Als ob du dich jemals auf irgendeine Konferenz vorbereitet hast. Ach, das soll ich nicht mehr sagen, Entschuldigung.
Florian?
Ja?
Ich kann ja den Leuten sagen, wie es um deinen Blutdruck bestellt ist.
Ja, ich bin richtig aufgedreht.
Er hat schon wieder das Handy in der Hand und setzt sich gerade mit einigen Serben auseinander. Denn wir werden gleich über.
Nein, Moment, ich setze mich mit ganz vielen Tennisfans oder Sportinteressierten auf der Welt auseinander.
Ja, aber du hast ja einen Clinch, also wir können das hier jetzt ganz kurz benennen. Du hast im Moment einen Clinch mit einigen Serben, die dir vorwerfen, dass du offensichtlich ein Problem nicht nur mit Djokovic, sondern mit den Serben hast.
Du bist wirklich so ein Penner, ey.
Und das werden wir jetzt gleich besprechen in einem, wie ich vermute, wegweisenden Podcast für den Umgang der Menschen miteinander für das Jahr 2022.
So
Jan, bitte.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so ein Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
So, bist du denn jetzt mittlerweile?
Hör auf, jetzt auch noch mit deiner gekünstelt ruhigen Stimme zu sprechen.
Was ist denn?
Ja, ich bin sehr.
Ich glaube, jetzt gerade, wir nehmen Montag 14 Uhr auf, läuft eine Pressekonferenz aus Serbien, zugeschaltet aus Australien, Novak Djokovic, der ja zumindest stand unserer Aufnahme hier. Vorerst mal in Australien bleiben darf.
Es gab aber auch schon Meldungen, dass er schon wieder festgenommen ist.
Das stimmt aber nicht.
Das
ist eine Ente gewesen. Und jetzt schicke ich mal eins vorne weg und dann darfst du dich austoben, weil dich das ja extrem bewegt. Ich werde jetzt etwas sagen, was dich überraschen wird.
Ja.
Ich habe aufgrund der Geschehnisse der letzten 3 bis 4 Tage weder Lust, mich eigentlich noch mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, dass es ein absolutes Paradebeispiel für den Schwachsinn auf unserer Welt gerade ist. Mhm. Und zwar im Hinblick darauf, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Problemstellungen umgehen. Ganz sicher nicht lösungsorientiert und zwar von allen Seiten. Und das Ding hat echt die Möglichkeit und das Potenzial, mir die Lust auf die Australian Open zu versauen. Weil ich glaube, wenn Djokovic da spielen sollte, wird Tennis keine Rolle mehr spielen. Das geht mir auf den Sack. Jetzt darfst du.
Ja, also das teile ich schon mal mit dir, um alle nochmal reinzunehmen. Die meisten werden es wissen, also Djokovic ist eingereist, das Visum war aber, wurde für ungültig erklärt. Es gab dabei allerdings einen Formfehler, deswegen gab es diese Verhandlung heute früh, die er gewonnen hat. Deswegen darf er im Land bleiben, ist aber immer noch nicht klar, ob er auch wirklich die Australian Open spielen darf und ob er dauerhaft im Land bleiben darf. Die australische Regierung scheint ihn nach wie vor ausreisen lassen zu wollen. Oder sagt man da auch abschieben? Ich weiß es gar nicht, was dann der Fachbegriff ist. Sie wollen ihn auf jeden Fall aus dem Land haben. Es war ja dieses, wo haben wir eigentlich letzte Woche aufgehört? Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren. Ich bin auch so, naja, also der Grundpunkt ist ja.
Fakt ist, dass er eine Genehmigung hatte von der, wie sagt man da eigentlich, Region Victoria? Und vom Veranstalter auch.
Ich glaube, es
auch.
Ist auch eine Art Bundesstaat.
So.
Genau.
Und er hatte da.
Also,
ja.
Victoria ist das südöstlichste in Australien.
So. Und da, das glaube ich auch. Die hatten offensichtlich Unterlagen vorliegen. Da geht es ja schon los. Da wird ja so ein unglaubliches Geheimnis um alles gemacht. Ne? Sage ich gleich vielleicht
also
noch.
Also, was man
zu.
Jetzt weiß, ist, gibt drei mögliche Ausnahmegenehmigungen. Das eine ist, du wurdest schon mal geimpft und hattest eine heftige Reaktion darauf. Das andere ist, du bist genesen. Und das dritte ist, du hast, glaube ich, zum Beispiel einen Herzfehler und wirklich eine extrem erhöhte Gefahr durch eine Impfung. Mhm. So, das sind die drei Möglichkeiten. Inzwischen weiß man, Djokovic ist nicht geimpft. Und es geht auch nicht darum, dass er irgendeine gesundheitliche Einschränkung hat, sondern er, und so muss man es formulieren, behauptet, noch ein zweites Mal mit Corona infiziert zu sein, somit genesen.
Aber da wäre ich schon vorsichtig, Schmizo. Das impliziert, und ich glaube, deshalb hast du so große Probleme mit den Landsleuten von Novak Djokovic momentan via Social Media. Damit implizierst du natürlich schon, ja, das ist so, und ich finde, da musst du auch vorsichtig
Moment,
sein.
Moment, nein, okay, dann sag
pass
dann,
auf, es,
Moment,
pass auf,
dann, Moment, nein, dann schicke ich das gleich vorne weg. Der Antrag ist, Deadline war 10. Dezember.
Ja.
Bis 10. Dezember musste man das einreichen, dass man genesen ist. Genesenen Status gilt ein halbes Jahr. Novak Djokovic hat jetzt praktischerweise einen Corona-Test vom 16. Dezember eingereicht. Ist schon mal die Frage, warum gilt für ihn auf einmal diese 10. Dezember-Frist nicht? Darauf wird man mutmaßlich noch eine Antwort bekommen.
Ja, ein entscheidender Aspekt fehlt aber dabei. Bis zum 30. Das ist ein ganz wichtiges Datum. Bis zum 30.12. musst du nachweisen können, dass du genesen bist. Und es müssen, jetzt Achtung, 14 Tage zwischen dieser Genesung und dem positiven, dem Nachweis einer Corona-Erkrankung liegen. Und das natürlich, pass auf, da muss man aber trotzdem vorsichtig sein. 16. Nachweis Corona positiv, 30.
Ja.
Ich weiß.
So,
trotzdem
ja,
finde
Moment,
ich.
Okay, es, gut, jetzt gehen wir davon aus. Also, andernfalls, ein Schelm, wer dabei Böses denkt, hat er da einen positiven Test bekommen, der, also es gibt die Möglichkeit, dass der in irgendeiner Weise gefälscht ist oder der von jemand anderem ist, was weiß ich. Und es gibt die andere Möglichkeit, also nur diese zwei gibt es. Er war wirklich genau da Corona-positiv und der Test ist datiert auf 16. Dezember 20.20 Uhr oder so. Den kann man inzwischen einsehen. Das hat die australische Behörde freigegeben.
War, glaube ich, sogar schon auf Social Media zu bewundern.
So, also, das kann man nachsehen. So, dann ist interessant, es gibt sowohl vom 16. Dezember, als er ja offensichtlich schon eine Vermutung hatte, dass er das möglicherweise hat, sowohl da war er auf einer Veranstaltung, okay. Er war aber auch am 17. Dezember, als er also definitiv schon wusste, ich habe es, weil wie gesagt, der Test ging am 16. Dezember abends raus. Am 17. Dezember war er auf einer Veranstaltung mit Kindern in einem Innenraum, größere Gruppe, ohne Abstände,
seine
ohne
Akademie,
Masken.
Seine Akademie, glaube ich, ne, war bei seiner Akademie.
Ich weiß es ehrlich gesagt
also
gar nicht mehr.
Also irgendeine Tennisakademie auf jeden Fall.
Am 16. war er bei irgendwas, weil er eine Briefmarke in der eigene
genau.
bekommen hat. Am 18. Dezember, Wenn man jetzt sagen würde, gut, vielleicht wurde es ihm ja erst am 17. vormittags über was weiß ich. Am 18. Dezember gab es ein Fotoshooting mit einer französischen Zeitschrift. Mal gucken, was alles noch in den Tagen danach rauskommt. Auf gut Deutsch, es gibt zwei Optionen. Entweder dieser Test ist irgendwie gefaked oder dieser Test ist echt und er hat sich nicht isoliert, sondern ganz normal sein Leben weitergelebt. Sucht euch aus, was davon schlimmer ist. Eine gute Sache, wie er da wirklich positiv rauskommt, gibt's nicht.
Ich will dir nur eins dazu sagen, weil ich wirklich finde, ich kann das nicht immer nur labern, sondern ich muss das auch selbst leben. Ich habe mich da nämlich ein bisschen reingefuchst in die ganze Geschichte und habe dann auch gedacht, natürlich ist das unsere Haltung, unsere Einstellung zu Corona, unsere Haltung zu Solidarität, unsere Haltung zu Gefährdung anderer etc. pp. Dann habe ich mich mal damit beschäftigt und ob du das jetzt gut findest oder nicht, wie der Umgang und die Gesetze in Serbien sind, wenn du Corona-positiv bist.
Ja.
Da ist von Isolation übrigens keine Rede, wenn du nicht symptomatisch bist.
Ja,
es wird allen Leuten freigestellt.
Ich habe ja nicht gesagt, dass er was Rechtswidriges getan hat. Aber pass auf,
und das will ich ja nur sagen. Wenn das rechtskonform ist, da wo er sich befindet, ist das natürlich noch mehr Befeuerung für seine Sichtweise, die er ohnehin hat auf Corona. Er hat ja eine andere Sichtweise als du oder ich auf Corona. Ist ganz wichtig zu wissen. Ob wir die gut oder schlecht finden, lassen wir erstmal außen
vor. Moment, Buschi. Da geht es aber nicht um gut und schlecht, sondern da geht es um wissenschaftlich oder unwissenschaftlich.
Nein, aber pass auf.
Er hat eindeutig mehrfach bewiesen, dass er nicht auf der wissenschaftlichen Seite steht.
Aber dann kann ich
dir doch,
ich nehme jetzt mal die Rolle der Leute ein, die dich sonst wieder via Social Media beschimpfen. Du wirst sehr viele wissenschaftliche Studien finden, die besagen, und wo soll jetzt das Problem sein, dass er da mit Kindern und Jugendlichen in einem Raum ist? Für die ist die Gefahr, an Corona zu erkranken oder schwer an Covid-19 zu erkranken,
naja,
so verschwindend.
Da waren aber auch Erwachsene
aber pass
dabei,
auf, ich will es wirklich versuchen, weil ich finde, ich kann nicht immer so labern und es dann nicht machen. Ich will nur versuchen, beide Seiten zu sehen. Ich komme dir auch gleich mit meinem Lösungsansatz für die ganze Geschichte, die ich glaube, für die Gesamtsituation, und das muss man sich wirklich vor Augen führen, weißt du, Da stand neulich irgendwo, dass man aufpassen muss, dass man, also sein Vater sollte aufpassen, dass er nochmal guckt, wer er selbst ist, wenn sein Sohn Jesus ähnlich sein sollte. Das ist natürlich komplett bekloppt. Auf der anderen Seite Djokovic, von dem man übrigens seit längerem weiß, dass er eine ganz andere Sicht auf viele Dinge auf dieser Welt hat als viele andere Menschen, jetzt zum Teufel schlechthin zu machen.
Moment.
Darf ich ganz kurz was sagen?
Ja.
Ich finde Punkt 1, damit du mich nicht gleich auch fertig machst. Ich weiß ja, wie emotional du manchmal bist. Du merkst, ich bin der ruhige Teil in dieser Diskussion. Ich glaube, Teil 1 ist, es gibt klare Regeln und die scheinen in Australien nicht so einheitlich klar gewesen zu sein, wenn Victoria und der Turnierveranstalter, warum die den da haben wollen, ist auch klar, anderer Meinung sind, was die Möglichkeit betrifft, Djokovic einreisen und spielen zu lassen, als die Regierung. Das ist schon mal schlecht. Und jetzt pass auf. Und dann finde ich es auch nicht ganz so gut, und wir sind bei meinem Lieblingsthema, wie dann verantwortliche Stellen, wir reden in diesem Fall von Regierungsstellen, mit so einer Geschichte umgehen. Das ist schon mal Punkt 1. Auch da, im weitesten Sinne, ist das selbst von Regierungskreisen mittlerweile, ich nenne das jetzt mal Clickbaiting oder Stimmenfang oder ich weiß nicht, was wird da nämlich betrieben.
Ja, da bin ich bei dir.
Da könnte
also
ich schon
kommunikativ
kotzen.
Haben die Australier das nicht gut gemacht.
Und bei Djokovic muss ich natürlich sagen.
Sind übrigens bald Wahlen dort.
Ja,
das nur zum Hintergrund.
Ich wollte es nicht sagen. So, pass auf. Wir kennen das auch aus Deutschland, weil wir eine Bundestagswahl letztes Jahr hatten, wie dann manchmal Dinge behandelt werden. So, pass auf. Und jetzt guckt ihr das an, wie Djokovic sich verhalten hat. Und da nehme ich jetzt mal die ganze moralische und meine Überzeugungskeule, wie man sich in Zeiten von Corona verhalten sollte, Vorbildfunktion und so, das nehme ich alles raus. Warum sind nicht beide Lager imstande, ohne Presse, ohne Social Media, ohne großes Bohai, das auf dem kleinen Dienstweg zu klären, Ungereimtheiten aus dem Weg zu schaffen und all das zu verhindern, was wir gerade erleben, einen tanzenden, johlenden, aggressiven Mob von serbischen Mitbürgern, die sich gerade durch Australien trollen, Pressekonferenzen, einen serbischen Präsidenten, der sich einschaltet. Das hätten wir alles nicht gebraucht. Und warum das so wichtig ist, es nicht zu haben? Weil wir es verhindert hätten, dass sich die Gesellschaft immer weiter, also Gruppierungen in der Gesellschaft immer weiter voneinander distanzieren und anfeinden. Und das kapiere ich nicht. Und das ist das, was ich allen zum Vorwurf mache. Meine persönliche Einstellung zum Verhalten von Djokovic zu Corona-Zeiten ist bekannt. Ich halte das auch nicht für den richtigen Weg. Aber er ist ein erwachsener Mann. Er soll tun und lassen, was er will. Im Rahmen der Verantwortbarkeit und der Gesetze. So, da glaube ich, gehen wir, was Gesetze betrifft, ist ja klar, dass da gibt es Regeln und wenn die nicht erfüllt sind oder gefälscht sind, die Erfüllungsparameter, dann kann man eben nicht einreisen und damit auch nicht seinen Titel bei den Australian Open verteidigen. Fertig. Ist alles in Ordnung, muss ich einfach die Regierung hinterfragen, so blöd das jetzt klingt, ob sie da Schlupflöcher oder ich weiß nicht was hatten, für etwas, was sie gar nicht wollten. Aber das, was, ich finde, wie bei Corona hier bei uns in Deutschland übrigens, ich finde mittlerweile viel, viel schlimmer, was drumherum passiert, was draus gemacht wird, als die eigentliche Pandemie. Und dass ich das mal sagen würde, hätte ich übrigens noch vor einem Jahr für unmöglich gehalten.
Also, ich weiß nicht, also kannst du dir denn vor, wir haben die Zahlen und Daten und alles gesagt und es passt sehr gut und er hat nach dem positiven Test keinerlei Vorkehrungen. Ganz ehrlich, wie soll ich drauf kommen, diese Geschichte zu glauben?
Ja, aber das ist, also ich will jetzt echt nicht wie so ein Jurist rüberkommen, ja, nur weil der Justizminister auch Buschmann heißt. Ja? Also mit dem habe ich nichts zu tun. Ja? Aber tatsächlich, solange das nicht bewiesen ist, ist es schwierig, so damit umzugehen und zu sagen, ah, das stinkt doch, das ist auf jeden Fall falsch. Es naja, sind, ich, die Zahlen also, sind weißt du, ich, auffällig.
Ich denke mir da noch was anderes. Der Genesenenstatus hat ja absolut seine Berechtigung, vor allem in der Zeit gehabt, wo sich noch niemand impfen konnte. Djokovic hat sich im Rahmen seiner glorreichen Adria-Tour Juni 2020 infiziert. Das heißt, der hatte schon mal diesen Genesenenstatus, der ist ausgelaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob der damals schon eine große Bedeutung hatte, ehrlich gesagt. Ende 2020. Das heißt, ab Januar ist der ausgelaufen, weil er sich ja ab dann auch wieder impfen konnte. Deswegen gilt der ja unter anderem auch ein halbes Jahr und wird ja auch absolut empfohlen.
Wie war das denn eigentlich letztes Jahr bei den Australian Open? Das ist doch eine ganz
schwierige Frage. Naja, da gab es diese Gesetze noch. Da gab es also die Impfung. Ich glaube, die ersten wurden ja im Januar, stimmt, Februar geimpft. Das war medizinisches Personal, da hätte das keinen Sinn gemacht. Stimmt. Da weiß ich schätze mal, da musstest du nur Isolation, Quarantäne, da war all sowas, aber mit Impfung konnte das ja noch nichts zu tun haben. So.
Hast recht, Entschuldigung, Fehler.
Mein Gedanke zu diesem, also der ist ja absolut gerechtfertigt, weil der ist, so wie ich ihn verstehe, ne, ist dieser Genesenenstatus dafür da. Da ist jemand, der hat ja einen ähnlichen Schutz und vor allem diese T-Zellen, der ist vor einer erneuten Infektion viel besser geschützt als jemand, der noch komplett nicht in Kontakt war mit diesem Virus. So, aber es hat ja einen Grund, dass er nach einem halben Jahr ausläuft. Das ist ja nicht irgendwie, um die Leute zu ärgern, sondern es ist dafür da, dass medizinisch empfohlen ist, nach einem halben Jahr auf eine Genesung die Impfung draufzugeben. So, also der Status von Djokovic läuft im Januar 2021 aus, nach seiner erwiesenen ersten Corona-Infektion. Ich weiß nicht genau, wie es in Serbien war, aber das war in Europa ja relativ ähnlich überall. Ab Juni konnte man sich völlig problemlos impfen lassen. Ja,
aber das kommt für ihn nicht in Frage. Das ist absolute Überzeugung von ihm.
So, ja. Dann stelle ich mir die Frage, wie lange soll der Scheiß denn noch weitergehen? Also ich sage ja nichts gegen jemanden, der das Pech hatte, sich im Mai, konnte sich noch nicht impfen lassen, hat sich genau im Mai noch infiziert. Der soll sich aus medizinischer Sicht erst im 6 Monate später, also sagen wir mal im Dezember 2021 impfen lassen. Alles gut. Warum? Wozu? Jeder, der die Chance hat, konnte sich längst impfen lassen. Wozu gibt es diesen Genesenenstatus noch? Der ist ja offensichtlich.
Schmizo, ganz kurz. Es gibt Menschen, und wirklich, ich glaube, dass du da, wahrscheinlich werde ich dich da auch nie in eine gemäßigtere Position bringen. Nochmal für alle, die jetzt neigen, in die Tastatur zu kloppen und über mich herzufallen. Ich bin geboostert, also dreifach geimpft, und ich halte die Impfung für den besten Weg raus aus der Pandemie.
Moment, Buschi, ich weiß, finde, was du aber, sagen willst.
Ich finde wirklich, gerade, und jetzt Achtung, jetzt kommen wir zu etwas so völlig abstrusem, Schmizo. Jetzt werden wir wirklich noch im Wissenschaftspodcast hier. Sorry, Leute, aber das liegt uns ja allen irgendwo auf der Seele. Ich glaube tatsächlich, dass diese Entwicklung der Pandemie uns dahin bringen wird. Und jetzt komme ich zu deinem Punkt. Ich glaube, dass zu den Australian Open 2023 keiner mehr nach einem genesenen oder geimpften Status fragen wird, weil wir endemisch sind. durch Omikron.
Ja, Moment, aber und bis wir dahin kommen.
Wirst du Novak Djokovic nicht überzeugen?
Nein, das ist auch völlig okay. Aber dann kann er nicht in ein Land einreisen, was eine Impfung voraussetzt zur Einreise. Und wie gesagt, dieser.
Es sei denn, er war Corona-infiziert und ist genesen.
Ja, wie gesagt, und das wäre für. Also, das wäre völlig okay, wenn er noch keine Chance gehabt hätte, sich impfen zu lassen. Er will's nicht. Er will irgendein Schlupfloch suchen, dass der PCR-Test genau auf. Wie dumm kann man auch sein, dass die dann nicht einfach sagen, Novak, komm, Anfang November warst du Corona. Es glaubt ihnen doch kein Mensch. Buschi, seien wir ehrlich, niemand.
Also es ist, ich bin da vorsichtiger als du. Ich sage, das ist schon, dass die
es
die,
ist die, so auffällig.
Die Daten sind schon auffällig, aber ich, wer bin ich, das zu behaupten? Ich kann stutzig werden.
Naja,
und ich
gut.
finde, in diesem Bereich sollten wir mehr wiederkommen. Sonst sind wir ganz schnell auf der anderen Seite des Tisches derer, die sich benehmen wie Holzköpfe, als seien sie. Ich habe das Chetnik-Zeichen gesehen bei Leuten, die in Australien, bei Serben, die in Australien protestiert haben gegen seine Festsetzung. Da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Nationalstolz hin, Nationalstolz her. Das kann ja gerade im Sport manchmal auch was fast Faszinierendes, was Tolles sein, wenn es drüber geht, wenn es einfach nur noch provokant und dämlich ist, dann macht mir das einfach Sorgen. Und ich fürchte übrigens, das sind auch die Leute, mit denen du dich da auf Social Media anlegst.
Das ist ja, was heißt anlegst?
Oder ne? auf die Bälle rücken.
Ja, das Witzige ist ja, mir hat irgendwer, also ich muss auch mal sagen, ne, das, was ich drunter geschrieben habe, war übrigens nur genau dieses Ding. Wenn dieser Test vom 16.12. wirklich positiv war, wieso war der dann so umtriebig in den Tagen danach? So,
weil man sagen könnte, es juckt ihn eh nicht, weil er sagt, das ist nicht gefährlich.
Ja, aber wenn sich davon die Leute getriggert fühlen, dann merkst du doch schon, dass da in der Birne nichts mehr heile ist.
Ja, ich finde wirklich, Schmizo, du musst verbal auch manchmal abrüsten.
Ach komm.
Du weißt, wie ich werde ich auch nicht müde, dir das zu sagen. Nochmal, ich bin ja im Kern, bin ich ja bei dir und würde mir auch wünschen, dass alle Erwachsenen sich impfen lassen.
Ich sage jetzt nochmal, was ich vor. Also, wie gesagt, zwei Sachen noch, dann schließen wir das Thema. Wie willst du, also wenn da offensichtlich so viele Ungereimtheiten sind und man kaum zu einem anderen Schluss kommen kann, wie gesagt, entweder mit diesem Test stimmt was nicht, weil er zeitlich so perfekt da reinfällt, wo ihr ihn brauchte, oder das andere ist, der Mensch scheint ja, selbst wenn er gerade Corona-positiv nachweislich ist und das weiß, scheint es ihm ja völlig am Arsch vorbeizugehen. Wie willst du das bitte? Und erzähl mir nichts von Spaltung. Du spaltest die Gesellschaft, indem du denen sagst, Leute,
also
wir
ich
machen...
Also ich spalte die Gesellschaft
nein,
schon mal gar nicht.
Als australische Regierung, wenn du auf so jemanden nicht reagierst, sondern sagst, er kann trotzdem in unser Land einreisen, dann kannst du den Leuten nichts mehr verkaufen, dass du es zu ihrem Wohle tust, dass es diese harten Lockdowns gab.
Solltest du halt darauf achten, dass nicht irgendjemand eine Genehmigung rausgibt von offizieller Stelle.
So, die nicht zweifelsohne wirklich eine Ausnahmegenehmigung im Sinne hat jemand eine Notsituation. Dafür sind die übrigens da. Und nicht als, nee, mit der Impfung finde ich nicht so, da drücke ich mich mal drum rum. So,
ganz kurz habe ich noch eine Frage, weil wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es mich noch wirklich kriegt, dieses Turnier da. Was glaubst du denn passiert, wenn Djokovic spielt? Und die haben ja auch Zuschauer dann da. Was glaubst du passiert?
Ja, ich gehe davon aus, 95% werden ihn gnadenlos auspfeifen.
Ja, und was wird da wieder für eine Geschichte raus? Und was wird wieder... Das wird
weißt
wieder
du,
befeuert.
Ich stelle dir noch eine ab, um zum Sport zurückzukommen. Wir müssen ja sportlich nicht mehr groß über ihn reden. Er hat die Chance auf den 21. Titel, Australian Open.
Also ist er sportlich eh schon der über jeden Zweifel erhaben.
So. Und wir alle wissen, und das hat ihn ja so sympathisch gemacht in meinen Augen, wie er reagiert hat, als er eben nicht diesen Grand Slam im letzten Spiel gewonnen hat, wie sehr es da gemenschelt hat und wie sehr er auf einmal eine tragische Verbindung mit dem Publikum hatte. Der Typ hat sportlich alles und das weiß man ja inzwischen. Er sehnt sich danach, auch mal gemocht zu werden. Wenn ich dann sage, ist ja völlig legitim zu sagen, aus welchen Gründen auch immer, diese Impfung, also ich finde es total falsch, aber für ihn, in seiner Welt scheint das ja legitim zu sein, zu sagen, nee, diese Impfung, das geht nicht.
Das ist, stopp,
wieso
stopp, stopp, stopp,
hat
stopp, stopp,
er dann
stopp, stopp,
nicht die
Größe? Stopp, stopp, das ist eben, pass auf, für sich in seiner Welt ist das nicht nur legitim zu sagen, das ist wirklich, nochmal, für ihn ganz persönlich sein Recht.
Ja, ja,
das ist
genau.
Nicht nur legitim.
Aber das hast du ja auch geschrieben. Aber dann muss er eben sagen, okay, das ist jetzt wieder was Tragisches, aber dann kann ich eben nicht nach Australien. Punkt, Ende, aus.
Ja, wie gesagt, wenn das alles ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, ich habe das vorhin schon
gesagt. Naja, und ich möchte dir noch eins sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, von wegen verbal abrüsten auf beiden Seiten. Wie gesagt, ich finde auch kommunikativ die Australier, und nicht umsonst hat der Richter jetzt auf einen Formfehler entschieden. Das ist ja auch gut so, nur wie gesagt, das hat mit der inhaltlichen Sache ja nicht. Er hat nur auf einen Formfehler entschieden.
Naja, er hat auch gesagt, was hätte dieser Mann noch tun müssen?
Ja, ja, aber es geht da nicht um eine inhaltliche Frage, ob dieses Ausnahmezertifikat, was er hat, gerechtfertigt ist, sondern dann geht es nur darum, wie er festgesetzt wurde und was da rein formaljuristisch passiert ist. Nur darum ging es. In dieser Hinsicht hat er diesen ersten Rechtsspruch für sich bekommen, Djokovic. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht.
Entschuldigung.
Was war denn jetzt das andere, was ich noch sagen wollte? Ach so, ja. Natürlich hat die australische Regierung da auch nicht geglänzt. Wenn der Vater sagt, der wird gekreuzigt, ja, wie Jesus gekreuzigt. Ja. Wenn die Mutter sagt, er wird da festgehalten in einem, ich will die Formulierung jetzt nicht falsch sagen, es war sehr klar rauszulesen, da sind doch normal nur Migranten, was hat unser großartiger Novak in diesem Hotel zu suchen? Er wird dort festgehalten. Es ist einfach gelogen. Wir sind bei Donald Trump. Es ist einfach gelogen, weißt du, und das finde ich, deswegen, das ist für mich auch, du hast recht, dass beide sich da hätten schlauer anstellen können. Nur es gibt eine Seite, die hat vielleicht nicht alles richtig gemacht. Es gibt eine andere Seite, die ist jenseits von Gut und Böse und lügt. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dann immer zu sagen, ja, da müssen wir schon für beide. Nein, seine Eltern haben einen kompletten Vollschaden.
Nein, Schmizo.
Ja, was soll man denn sonst dazu sagen?
Sagen wir mal so, sie irrlichtern ein wenig. Aber jetzt.
Ein wenig? Ey, Buschi, du bist wirklich.
Ich bin einfach auf dem Weg. Ich versuche echt, wirklich vom Gas zu gehen in solchen Auseinandersetzungen. Und ich lese Buschi, da mittlerweile auch.
Lest dir die Sachen durch.
Hab
die
ich doch,
Mutter lügt, der Vater hält ihn für Jesus, der gekreuzigt wird. Wirklich, sorry. Wenn du es mir als Arzt vorsetzen würdest, würde ich sagen, oh ja, da müssen wir ran.
Aber ich erlebe das selbst im engen Umfeld. Ich glaube einfach, dass viele Leute, die eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben,
Buschi, es geht nicht um eine andere Sicht.
Ja, aber
es geht um Lügen.
Aber es geht immer weiter, die werden immer weiter sich in diese Nischen zurückziehen, wenn man nicht zumindest, ich weiß, dass das nicht einfach ist, versucht, sie zu verstehen.
Wir schließen
das
jetzt.
Und geht doch jetzt auf die Ebene, es ist ein sehr stolzer, tiefgekränkter Vater, eine sehr stolze, tiefgekränkte Mutter, die irrlichtern, aber das kannst du doch gar nicht ernst nehmen.
Ja, wir können auch wieder zurückgehen und sagen, doch, wenn ihr das glaubt, bitte. Die Sonne dreht sich um die Erde und nicht umgekehrt. Buschi, wenn's mal man muss den Leuten auch irgendwann mal sagen, es ist falsch, ne? Ja,
mir tut das vielleicht mehr Leid und weh, was da gerade alles passiert. Ich kann mich da gar nicht mehr so drüber aufregen, weil ich oft nur noch staunend vor dem Fernseher sitze, wenn Nachrichten kommen und das Einreiseverfahren eines Tennisspielers nach Australien, während ich Bilder aus Kasachstan sehe, während ich einen sich anbahnenden Ukraine-Russland-Konflikt und damit NATO-Russland-Konflikt habe.
Ja, aber
habe.
Jetzt werden wir zu politisch.
Nee, da sage ich dir ganz ehrlich. Und dann diskutieren wir über die Mutter und Vater Djokovic. Das ist, darum habe ich, jetzt haben wir ja doch hier eine halbe Stunde gesprochen, aber darum habe ich am Anfang gesagt, eigentlich will ich gar nicht mehr, weil mir das echt alles große Sorge bereitet. Don't Look Up empfehle ich nochmal an dieser Stelle. Netflix-Film Leonardo DiCaprio. Leute, das Lachen wird euch im Halse stecken bleiben, weil wenn ihr ehrlich seid, mir ging es zumindest so, wir bekommen dermaßen den Spiegel vorgehalten, wie wir mit Problemen umgehen. Da geht es übrigens nicht nur, ob die Welt irgendwann untergeht, es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht um uns als Menschen und Gesellschaft. Guckt euch das Ding an, und wenn ihr nicht drei Holzpfähle im Schädel stecken habt, dann werdet ihr merken, wir sind auf einem ganz schlechten Weg. So, Sport.
Ja, was machen wir denn sportlich als erstes?
Das überlasse ich dir. Weil ich einfach deinen Blutdruck ein bisschen runterbringen möchte. Du warst sehr aufgeregt heute schon, als ich kam. Ich möchte den Leuten noch sagen, dass ich ein sehr, sehr großes Stück der Schokotorte, die Lisa gebacken hat, extra mitgebracht habe, um dich wieder auf einen sehr, sehr oder in einen guten Gemütszustand zu versetzen. Ein Drittelstücke hat er schon gegessen, jetzt wird er ruhiger.
Lass einfach.
Doch, ich weiß was, womit ich anfangen möchte.
Ja.
Und das geht kurz, weil du es garantiert überhaupt nicht gesehen, geschweige denn einordnen kannst.
Was?
Slalom Adelboden, der Slalom.
Ja. Der Linus Männer. Strasser.
Ja, was hat er gemacht?
Er ist gut gefahren. Moment, jetzt bin ich, scheiße, ich habe so viel Wintersport mit einem halben Auge geguckt. Ist er nicht sogar Dritter geworden?
Ja, aber was war das Besondere daran?
Das weiß ich gerade nicht mehr.
Er ist tatsächlich von 14 auf 3 vorgefahren.
Ah ja, im zweiten Durchgang. Grandioser zweiter Durchgang. Okay.
Aber
ja.
Die Geschichte war nicht Linus Strasser aus meiner Sicht. Die Geschichte ist Johannes Strolz. Der ist im letzten Frühjahr, Sommer komplett aus allen Kadern in Österreich geflogen. Ich habe sofort an die Hermann-Meyer-Geschichte gedacht. Der Maurer, der es nie in die Kader so richtig gepackt hat. Strolz war drin, ist aber rausgeflogen. Beste Platzierung jemals im Weltcup war Platz 10 und er gewinnt das Ding in Adelboden vor unglaublicher Kulisse. Könnte man jetzt auch wieder diskutieren, ob das in Corona-Zeiten so das richtige Zeichen war. Das klammer ich jetzt aber ganz
in
bewusst
in dem Beitrag,
aus.
Den ich gesehen habe, hieß es nur, die Menschen wollen Normalität.
Ja, so pass auf. Das ist aber, ich komme jetzt von der sportlichen Seite. Ja. Das waren so Bilder, warum, jetzt habe ich tatsächlich eine Gänsehaut, weil, warum ich Sport so liebe, immer wieder der Blick in die Leadersbox, Johannes Strolz, einer nach dem anderen scheitert an seiner Zeit oder scheidet aus, die im ersten Lauf besser waren als er. Er ist, glaube ich, von 7 auf 1 vorgefahren, korrigiert mich, wenn das jetzt nicht ganz korrekt war. Jedenfalls, und dann, wie ihm die Tränen kamen und wie er realisiert hat und wie dann auch die österreichischen Teamkollegen, die ihn noch schlagen konnten, die auf 2 und 1 lagen, wie heißt der, Fellner, der Langhaarige aus Saalbach-Hinterglemm, Fettner ist der Skispringer, Fellner, glaube ich, ist dann auf Platz 2 gefahren, also hinter Strolz, und Strein ist ausgeschieden, der nach dem ersten Durchgang führende, und dann die Bilder auf Strolz, wie es einfach aus ihm rausgebrochen ist. Ganz, ganz großes Kino und einer der spektakulärsten Slaloms mit den ganzen Rahmengeschichten drumherum der letzten, na, ich sag mal, 15 bis 20 Jahre. Hat mich sehr, sehr gepackt, für mich die Sportgeschichte des Wochenendes.
Für mich dagegen sehr unüberraschend, dass Francesco Friedrich seinen gefühlt 640. Weltcup sowohl im Doppel als auch im Vierer gewonnen hat. Ich weiß nicht, ich habe da nur am Rande was von mitbekommen. Ich habe aber gehört von fachkundiger Stelle, dass der Johannes Lochner seinen Top-Anschieber nicht dabei hatte und deswegen chancenlos war.
Das ist hundertprozentig richtig. Ich habe auch schon den Anruf bekommen. Der Johannes, es lief ja gut im Zweierbob. Haben Sie ein Abo auf 2? Ach, aber genau, wo die Vakanz ist, nämlich im Viererbob, da ist tatsächlich seit diesem legendären Lauf am Königssee.
Ich dachte wirklich, du hättest mal gelernt und ist auch egal. Jetzt komm.
Neulich hat irgendeiner geschrieben, für utopische Sportmeldungen ist doch Frank Buschmann verantwortlich.
Als ich auch irgendeinen Quatsch geschrieben habe, ja. Und sonst, wo ich aber ein bisschen näher hingeguckt habe, war in, oh Gott, bin ich jetzt Oberstdorf? Nein, Moment. Wo war es Teamspringen, der Skispringer?
Bischofshofen.
Ich komme ganz durcheinander mit den. Haben wir eigentlich schon über die Vier-Schanzentournee? Also Ryoyo Kobayashi gewinnt sie, aber er gewinnt eben nicht das letzte Springen. Das zweite in Bischofshofen, gab ja wegen zu viel Wind in Innsbruck diesmal 2.
Feller, nicht Feller. Oh, jetzt habe ich gerade.
Machst du jetzt bitte mal hier dein.
Feller.
So, also Kobayashi hat die Tournee gewonnen, aber eben nur in Anführungszeichen normal zum Grand Slam, seinem zweiten nach 2019 wäre es ja gewesen, hat das letzte Springen gefehlt bei der diesmaligen Drei-Schanzen-Tournee. Dieses Innsbruck, diese Schanze ist wirklich Wahnsinn, oder? Mit dem Föhn da. Naja. Und das Teamspringen in Bischofshofen war die Wiederauferstehung der Österreicher, die ja ganz eine maue Tournee hatten, die aber das Ding gerockt haben und vor Norwegen und den ganzen, die man eigentlich wahrscheinlich eher, ich bin da vorsichtig, weil ich kann ja nur wiedergeben, was ich so höre, das kann ich selber nicht einschätzen. Und die Deutschen waren richtig bitter, ne? Also das war.
Ja, aber da muss man tatsächlich einordnen. Da muss man einfach gucken, dass sich Horngacher dafür entschieden hat, zum Beispiel Wellinger, der ja lange, lange verletzt war, springen zu lassen, dass er sich entschieden hat, Konstantin Schmid springen zu lassen. lassen. Da werden,
aber Geiger ist gestürzt zum Beispiel.
Ja, aber das kann passieren. Aber generell waren schon die ersten beiden, die jeweils Durchgang 1 und Durchgang 2 für Deutschland gesprungen sind, da war es jetzt keine so riesen Überraschung, gerade wenn man die Tage zuvor in Bischofshofen erlebt hat, dass das nicht ganz nach vorne geht für die deutsche Mannschaft. Der Einzige, der so im Normbereich war, war Eisei, also Eisenbichler. Und Geiger hatte eben diesen Sturz im ersten Durchgang. Aber wir haben dann noch einen Stefan Laie, einen Pius Paschke, Severin Freund, der eigentlich auch wiederkommt. Der hatte allerdings auch einen Sturz. Da hatte man sich dann entschieden, der sollte eigentlich im Teamwettbewerb springen, den, weil er viele blaue Flecke hatte, rauszulassen. Da mache ich mir noch keine Sorgen. Und im Übrigen, Schmieso, ist es tatsächlich so, im Laufe einer Saison im Skispringen, das ist ganz oft zu beobachten, dass du sicherlich mal über eine gesamte Saison einen herausragenden Einzelspringer hast, mhm, aber dass eine ganze Nation dauerhaft über eine Saison gesehen, also sagen wir jetzt mal, sind ja nicht viele Teamwettbewerbe, aber als Team, sagen wir mal, so die besten 4, 5 auch bei Einzelwettbewerben durchgehend dominiert, gibt es so gut wie nie. Gibt es tatsächlich so gut wie nie. Das kannst du immer wieder beobachten. Mal springen plötzlich 3, 4 Norweger vorne rein. Im Moment ist das ja auch so. Sind ja Lindvik, Granerud, Johansson, sind schon mal 3, die du eigentlich immer vorne dabei hast. Dann gibt's aber, guck dir die Polen an. Guck dir an, was mit den Polen los ist. Kamil Stoch spielt gar keine Rolle mehr. Ja, das ist der Sieger des Vorjahres. Kubacki.
Und da ja noch wie ein Uhrwerk, ne? Und der Stoch ist ja eigentlich seit Jahren so ein Uhrwerk, ne?
So, und das hast du immer wieder mal. Und so ist es auch bei den Deutschen. Da hast du leider übrigens seit 20 Jahren immer wieder das Phänomen, sie springen zwar gut vorne mit bei der Vierschanzentournee und holen zwischendurch auch immer mal hier einen Weltmeistertitel, da einen Skiflug-WM-Titel, mal einen Olympiasieg, aber einen Toursieg, der will nicht mehr gelingen seit Hanni. Das ist schon auffällig. Es ist eine komplexe Sportart.
Ist ja auch irgendwie geil, genau, ne? Also stell dir das mal vor, du wüsstest, ist jetzt umgerechnet schwierig auf, ne? Aber in anderen Sportarten, keine Ahnung, dass neben Kiel im Handball oder Bayern im Fußball oder whatever, ne, dass es einfach nicht möglich ist, immer, also du kannst ja nicht sagen, ich bin immer in den Top 5. Es ist ja sonnenklar, dass Bayern und Kiel wahrscheinlich, bis wir ins Gras beißen, immer in den Top 5 sein werden, gefühlt. Das ist ja beim Skispringen unmöglich, ne?
Schwierig.
Da kann einer von 1 auf 30 runterrauschen.
Technikveränderung, Regelveränderung, Materialveränderung,
Wind, ganz banal.
Äußere Umstände, andere Schanzen. Es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, dass ich glaube, dass es so Abonnementssieger wie ein Gregor Schlierenzauer, das wird schon schwierig. Ja, was denn?
Ich glaube immer noch, dass es
Abonnement. Habe ich wieder Abonnements gesagt? Ja, das S streicht das einfach. Abonnementsieger. So.
Viel schön. Sonst, warte mal, ich glaube, das war's. Oder hast du Wintersport? Habe ich sonst auch nichts, ehrlich gesagt.
Ja, wir werden natürlich, ja, Biathlon geht einfach wenig für die Deutschen im Moment.
Das ist übrigens auch, ne?
Die Prognose, die ich zu Saisonbeginn gemacht habe, bis Kühn dann mal ein Rennen gewonnen hat. Und ich bleibe trotzdem dabei, wie bei den Frauen, auch bei den Männern, wird es ganz, ganz schwer, Medaillen einzusammeln, wie man das eigentlich immer gewohnt war.
Eine Sache würde ich gerne noch mit dir bereden. Ist es der DSV Alpin-Direktor? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Der hat ja sehr deutlich gesagt hier, also so ungefähr, ich gebe es jetzt mal sehr banal wieder, die Chinesen, wie die da testen, die können Leute rein und raus testen, wie sie wollen. Ich war da schon überrascht, ne? Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel sage, Djokovics Eltern haben nicht mehr alle Latten am Zaun, mein Gott, das ist meine Meinung, die hier im Endeffekt auch nichts aus. Das ist ja ein offizieller hoher deutscher Vertreter und der hat suggeriert, und es klang übrigens auch in einigen Kommentaren der Journalisten durch, so ungefähr, ich glaube, Hanni hat es ähnlich gesagt beim Skispringen, also könnte schon sein, dass die Chinesen irgendwie ein paar Leute aus dem Weg testen mit einem auf einmal positiven, also ich finde das schon, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt, es ist so bitter, wir sind jetzt wie viel, 2, 3 Wochen vor den Olympischen Spielen und klar, erst dann. Das ist so, das ist bei allem so. Erst ist genauso Stuttgart 21 damals, wenn die Bagger anrollen, dann geht's los. Mhm. Wenn das alles geplant wird, so ist der Mensch. Ich finde da auch nichts Schlimmes dran, aber es ist wirklich so bitter, mit was du dich jetzt auseinandersetzt und was das IOC dafür Entscheidungen trifft. Weil ganz, also gibt's irgendwen außer Peking, der sich noch die Hände reibt, dass die Olympischen Spiele dort sind?
Nein, mit Sicherheit nicht. Da kommt jetzt halt alles zusammen. Corona tut ein Übriges und der Umgang einer, Achtung, liebe Spaziergänger, wirklichen Diktatur mit dieser Pandemie. Da ist es nämlich so, wenn da irgendwo einer infiziert ist, dann wird auch mal eine Millionenstadt komplett abgeschottet und abgeriegelt. Das wird auch für Athletinnen und Athleten schwierig, weil wir reden natürlich ja generell bei Olympischen Spielen von einer Blase, von einem olympischen Dorf, von Wettkampfstätten. Die sind natürlich abgeriegelt von der Öffentlichkeit. Aber das, was die, wir sagen immer, was wir erleben werden, was vor allem, und um die geht's, nein, um die sollte es ja gehen, Sportlerinnen und Sportler betrifft, das war ja auch zu hören von welchen, die da schon Vorbereitungswettkämpfe hatten, dass das absolute Willkür ist, dass das eine kalte, eisige und nicht nur wegen der Temperaturen Atmosphäre ist, wie man da behandelt wird, wenn man da tatsächlich Corona-positiv, naja, getestet ist oder auch wirklich ist, wie auch immer, wenn ich Wolfi Maier höre, was dann mit einem passiert. Da sage ich dir ganz ehrlich, da will ja kein, so richtig will auch kein Athletin und kein Athletin das, dahin. Das Problem ist nur, Schmizo, am Ende wirst du doch immer von den Sportlerinnen und Sportlern hören, hey, alle vier Jahre unsere Chance im Rampenlicht 100, zu stehen.
Also da würde ich auch niemandem Scheiße. Einen Vorwurf, weißt du, nur da schlagge ich echt, ich erinnere mich noch, ich glaube, es war eine deutsche Rodlerin, ich weiß aber nicht mehr genau, die gesagt hat, sie war zum Testen der Bahn dort und die hat dann gesagt, so wie das gelaufen ist, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich gar nicht hingefahren. Ja,
und jetzt kommt der Punkt und das...
Jetzt, und wie gesagt, dann sagt der Alpindirektor, also der bevor irgendwas ist, lässt er schon sehr deutlich durchblicken, Leute, wir sind uns nicht sicher, ob die mit den Tests im Sinne aller testen oder im Sinne von sich selbst. Also, und das weißt kommt du, ja nicht irgendwoher. Das ist ein heftiger Vorwurf.
Ja, und pass auf, und der Wolfi Maier steht ja nicht, Wolfgang Maier, Wolfi, wie Checo.
Checo, ne? Du mit deinen ganzen.
Ich glaube, Kollegen nennen ihn immer Wolfi Maier.
Eisei, Checo, Wolfi.
Du, sorry. Okay, Boomer. Der steht ja nicht im Verdacht, dass er vorbeugen und vorbauen will, dass plötzlich chinesische Alpin-Skifahrer da die Medaillen abräumen. Das, ja, das finde ich ganz wichtig. Das heißt,
ach so, ja, du hast völlig recht.
Das ist, da könnte es dann ja nicht so sein, dass er sagt, ja, wenn wir nicht so erfolgreich sind und die Chinesen holen alle Medaillen, sollte das in den Alpin-Ski-Wettbewerben passieren, werde ich nie wieder eine Sekunde mich mit Olympischen Spielen beschäftigen. Ja? Weil das wäre nur möglich, wenn alle anderen Corona-positiv, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht mal mehr, ob im Alpin-Ski, also irgendwen wird es da geben, aber ob da jemand antritt aus China.
Vanessa May, hier die, heißt die Vanessa May? Doch, ne, die Teufelsgeigerin, die ist doch auch mal bei Olympischen Spielen Ski-Alpin gefahren. Also da darf ja, klar, du darfst ja. Du musst die nationalen Qualifikationen.
Ja, also wie quasi Eddie the Eagle für die Engländer im Skispringen sozusagen.
Nein, aber das ist
okay.
Natürlich, pass auf, in dem Moment, wo ein Offizieller eines Verbandes im Deutschen Olympischen Sportbund sich so äußert, so einen Verdacht hat, die Eier in der Hose hat, das endlich auch mal so klar anzusprechen, müsste ich spreche im Konjunktiv, sich spätestens mal jemand wie Dr. Thomas Bach, der große Chef des IOC, mal hinterfragen, wie es eigentlich wirklich sein kann, an so einen Ort, zu so einem Regime die Spiele zu geben. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, schaut euch an, wo die nächsten großen Ereignisse sehr häufig stattfinden.
Ich glaube, der hat seine unpolitische Rolle sehr eindrucksvoll dadurch untermauert, dass er dieses Video-Interview oder wie man es nennen will, mit Peng Shuai gemacht hat. Das ist im Nachgang, ist eine Tragödie.
Er macht sich zum Handlanger eines Regimes. Für mich ist das wirklich, als ich das so deutlich gehört habe von Maier jetzt, wie der sich geäußert hat, da habe ich dann auch gedacht,
Ich habe mit den Ohren geschlagert. Ja. Ne? Also du kannst ja fast noch mal fünf nehmen, was der sich intern für Gedanken macht, wenn er das nach draußen geht.
Und jetzt überleg mal dann auch noch in der Atmosphäre, die jetzt mehrere geschildert haben, die Rodler waren da zum Beispiel zu ihren Wettkämpfen und wie du auch wirklich wie in so einem, wie in einem Polizeistaat da behandelt wirst. Und dann sollst du dieses Mega-Event, deinen Lebenstraum als Sportler, sollst du dann genießen können? Wie soll das gehen?
Nein, null. Da wird es nur darum gehen, du freust dich sicher, wenn du eine Medaille gewinnst, aber mit olympischem Geist und allem wird das nichts.
Aber wir werden trotzdem, weil wir das ja auch den Sportlerinnen und Sportlern schuldig sind, trotzdem über die Wettbewerbe sprechen. Ne?
Habe ich schon vor.
Ja, über Katar werde ich das nicht tun.
Da haben wir uns drauf geeinigt. Aber ich glaube, da werden wir ja auch ganz viel nochmal nachtragen können, weil da wird es noch mehr Berichterstattung genau in die Richtung. Und vielleicht kriegen wir sogar irgendeinen Wintersportler, der uns mal erzählt. Können wir ja mal gucken, ob es irgendwen gibt, der, wenn er zurück ist, uns dann mal.
Und wenn das nicht klappt, dann denke ich, haben wir mit der heutigen Ausgabe viel dafür getan, eventuell mal die Eltern von Novak Djokovic hier in dem Podcast zu bekommen.
Ja, genau. Ach, jetzt hör doch auf, mach mich doch nicht schon wieder kommen. Wir reden jetzt über Fußball.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro. Und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich. Könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code LauschAngriff20 benutzt. Also LauschAngriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen.
Ich habe...
Das müsste ich erst mit meinem Gastroenterologen sprechen.
Ich sage dir, da war ich auf mein Näschen mal wieder stolz. Das hab ich gerochen, dass der BVB eiskalt zur Stelle sein wird und das ausnutzen wird.
Ja, das
wird.
Hast du bei Twitter, hast du das eindrucksvoll dokumentiert, dass du von vornherein wusstest, so wird's kommen.
Weißt du, ich habe mir da echt lange drüber, ich mache mich ja über mich selber lustig. Ganz ehrlich, Emre Can, wenn er uns nicht angelogen hat, einen großen Respekt, der hat gesagt, immer dran geglaubt. Weißt du, an wen? Gestern bin ich jetzt endlich mal auf den Schluss gekommen, warum Dortmund uns so fasziniert. Warum es aber irgendwie am Ende nicht reicht und wo ich das schon mal gesehen habe, ist es Manchester United, seit Sir Alex Ferguson weg ist. Die gewinnen keine normalen Fußballspiele, sondern es sind immer Heldenreisen, wenn die mal was gewinnen. Mhm. Aber die Frage ist ja, warum kommst du überhaupt in diese Not? Und damit will ich, Frankfurt ist ein Top-Team, haben wir Ende Hinrundenbilanz, haben wir lange drüber geredet, ne? Aber du wirst den Bayern mit solchen Heldenreisen niemals über 34 Spieltage die Meisterschaft streitig machen. Da ist einfach im Kern irgendwas, so wirklich riesen Respekt, was mich sehr gewundert hat. Hast du es überhaupt sehen können oder hattest du da was anderes Samstagabend? Hast du es in Ausschnitten gesehen?
Ich habe es auszugsweise gesehen. Ich schaue mir ganze Fußballspiele nicht mehr an.
Also das habe ich in der Tat gerne gesehen und das Interessante fand ich, und damit will ich übrigens, weil das immer so dumm sonst, damit will ich dem BVB nichts wegnehmen, sondern ich fand das eher beeindruckend, dass die doch auf mich relativ unbeeindruckt, ich dachte, die hatten ja noch eine Riesenchance mit Halbzeitpfiff.
Ein Dicker.
Ich dachte mir, ich meine die Dortmunder.
Ach so.
Naja, Dortmund
aber der
wäre
macht
um
fast
ein,
das 3-0.
Ja, es hätte 3-0, 4-0, genau, völlig richtig. Die hatten diese Riesenchance vor der Halbzeit. Ich dachte mir, ja gut, das war's jetzt. Habe ich schon überlegt und habe gesagt, komm, guck sie dir trotzdem an. Da war ich felsenfest davon überzeugt, wenn du so ein Ding mit in die Pause nimmst und denkst, fuck, mit dem 1-2 hätten wir nochmal kommen. Ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Ich war total überrascht, wie irgendwie doch ruhig Dortmund geblieben ist. Ich war aber auch total überrascht, was hat Eintracht Frankfurt in dieser zweiten Hälfte? Das ist für mich unerklärlich. Also da kannst du ja auch nicht von mangelndes Selbstvertrauen kannst nicht sein. Ich weiß nicht, die sind eingeschlafen in diesem Spiel.
Ich weiß nicht, was da los war. Die sind einfach eingepennt. Das war auch nicht irgendwie so, dass man sagt, ach, die sind aufs Dritte gegangen und haben einen Konter. Nein, die sind einfach eingepennt. Die haben das so über sich ergehen lassen.
Aber vielleicht war das dieser berühmt-berüchtigte Verwaltungsmodus und der hat nicht funktioniert. Wirklich. Und dann kriegst du halt in der 83. und 86. so war es, glaube ich. Ne?
Es war Wahnsinn. Aber ich finde wirklich, so dumm das ging, diese Tore kamen nicht aus dem Nichts. Ich dachte mir, boah, Dortmund hat aber viele gute bis halb gute Chancen. Und dann auf einmal zack, zack, zack. Ja. Es war für mich eins der komischsten Fußball. Ich kann es nicht erklären. Für mich ist ja immer die Grundfrage, die ich als Kommentator gern beantworten möchte: Warum ist es ausgegangen, wie es ausgegangen ist? Da muss ich mal ehrlich sagen, für diese zweite Halbzeit aus Frankfurter Sicht habe ich keine Erklärung.
War denn deine Reise zu diesem Spiel speziell auf Twitter auch eine Heldenreise?
Nee, das war eine Buschmann-Reise. Groß rausgetönt, peinlich dafür auf den Sack bekommen. Ach ja.
Übrigens, die Kernaussage, das Ironische, du wusstest doch, dass sie es ausnutzen. Wir werden keinen spannenden Meisterschaftskampf bekommen.
Also,
es sei denn, die Bayern haben noch mal...
Das ist ja der Punkt.
Durchgehend.
Ich finde, auch darüber müssen wir reden. Glaubst du, die Bayern, war das jetzt wirklich eine... Ich fand übrigens, wir hatten das gesagt, ich weiß es nicht mehr, irgendwer hat es sehr gut gesagt, natürlich spielt Corona eine Riesenrolle, aber in der Regel wechseln die Bayern übrigens erst durch, wenn das Spiel schon gewonnen ist. Dann kommen die Leute von der Bank. Insofern, es waren auch so, Linksverteidiger Sabitzer, das hat ein Blinder mit dem Krückstock gesehen, dass das nichts ist. Und da kann man auch keinen Vorwurf machen, war halt eine Notlösung. Aber... Trotzdem waren die 1-0 in Führung.
Ja, aber trotzdem, und das hast du ja sehr schön gesehen, als Gladbach anfing, ein bisschen mutiger zu spielen, dann ist übrigens die ganze Statik, die deutlich schwächere Statik, aufgrund der von dir angesprochenen Problematik, Sabitzer links hinten, dann Tillmann mit da drin, wo du einfach sagen musst, woher soll es auch kommen. Da hat einiges
Kimmich und Goretzka, ich finde immer noch, das ist für mich das Grundproblem, die beiden nicht in der Zentrale.
Also die Statik war einfach nicht die diese Mannschaft normalerweise hat, und als Gladbach dann ein bisschen mutiger wurde, und Gladbach übrigens, das waren zwar nicht die riesen Torchancen, aber die Kontermöglichkeiten, das war übrigens ein Fußballspiel, was ich mir über nahezu 90 Minuten angeguckt habe, weil es mich dann gekriegt hat, weil ich wirklich dachte, na, kriegen die Bayern wieder 4-5 Stück. Das habe ich nämlich geglaubt. Mhm. Ich habe nämlich geglaubt, in der zweiten Halbzeit läuft Gladbach 2-3-4 geile Konter und macht noch 2-3 Hütten. Hätten sie übrigens auch die Möglichkeit gehabt.
Gab es ja auch. Ulreich. Ja. Ulreich übrigens.
Ja, aber übrigens auch Vertreter. Konter, die gar nicht bis zum Abschluss kamen, wo zum Beispiel wirklich, ich fand wirklich die Laufwege teilweise, auch gerade von Embolo, der im Pokal noch so stark war gegen die Bayern, wirklich schlechte Läufe teilweise, die einfach den Konter unmöglich gemacht haben. Ne? Das war auffällig. Aber es sollte natürlich so eine Situation für die Bayern noch regelmäßig auftreten, dass das alles durcheinander gewirbelt wird. Dann ist es eine normale, sehr gute Fußball-Bundesliga-Mannschaft, aber nicht der FC Bayern, der automatisch deutscher Meister wird. Auf der anderen Seite glaube ich ja, dass dieses Omikron alle noch mal kräftig durchschütteln wird. Und da wird es irgendwann noch mal Diskussionen geben, wie sieht diese Verletztenliste dann wirklich aus? Muss dann Bayern oder auch ein anderer Club mit so vielen Ausfällen wirklich antreten? Da wird, glaube ich, noch viele Diskussionen geben, je häufiger Omikron in der Bundesliga wildert.
Ich finde das übrigens völlig okay, dass man diese Regeln jetzt noch mal überdenkt, weil diese Lage, wir kriegen jeden, von Omikron war keine Rede, da war noch nie mehr von Delta eine Rede, als diese Regeln gehen. Ist übrigens völlig okay, dass das noch mal diskutiert wird.
Das Problem war jetzt, dass die verletzten Spieler, die ohnehin da waren, mit auf diese Liste gekommen sind.
Und ich finde das übrigens, ehrlich gesagt, alternativlos. Weil dann schenkst du es ja, also wer soll, es sei denn, du sagst, es gibt hier einen Amtsarzt, da müsst ihr hin, wenn der nicht bestätigt. Aber weißt du, wo fangen wir denn an, wenn man dann sagt, und wenn nur einer sagt, ich spüre ein Ziehen im Oberschenkel, der reißt mir heute, wenn ich spiele. Sowas hat's, denk an Khedira, WM-Finale 20, sowas hat's alles gegeben. Dann kannst du ja nicht sagen, doch, du bist aber fit, du spielst jetzt. Es wirkt ganz komisch. Aus meiner Sicht ist es alternativlos zu sagen, das zählt da nicht mit rein, weil sonst legst du es ja komplett in die Hände der Vereine zu sagen, so ungefähr entscheidet ihr das, ob ihr sagt, wir haben genug Gesunde oder nicht.
Also, Corona ist und bleibt scheiße.
Es ist totale Scheiße.
Kann aber echt Einfluss auf wichtige Entscheidungen in der Bundesliga haben. Also ich glaube nicht auf den Meisterschaftskampf, aber ich meine, überleg mal, Bayern, da wird eine schwächere Mannschaft, die um den Klassenerhalt intensiv kämpft, wird durch, das weiß ja keiner, wie es kommt, durch Zufälle viel krasser gebeutelt als eine andere.
Denk an Dynamo Dresden, ja, als Corona noch ganz frisch war. Ja. Also es weiß keiner, ja, aber dass sie dadurch schlechtere Voraussetzungen hatten, es weiß keiner, wie es ausgegangen wäre, aber ja, das war eindeutig, dass die einen Wettbewerbsnachteil hatten. Was war denn, war sonst, also war, habe ich irgendwas vergessen? Ach so, ja, Wolfsburg ist natürlich...
Acht Pflichtspiel-Niederlagen
am Stück verloren.
Ja, vor allem jetzt auch in Bochum, also für den VfL, wisst ihr ja alle, freut mich das immer. Die haben jetzt wieder ein bisschen Puffer nach
oben. Wobei ich nicht weiß, ob das Tor regulär war.
Ich habe es gar nicht gesehen, ich habe nur gelesen.
Also es war Pantovic aus,
nicht aus ja, genau, 50 Metern.
Das, da war irgendein Fehler in der Matrix.
Kopfball aus 5 Metern.
Das waren 5, 6 Meter. Ich weiß gar nicht, wie der den reingemacht hat. Spaß beiseite, Bochum ist richtig geil.
Ja, aber das ist immer noch kein Polster, auf dem man sich ausruhen kann. Das sind 5 Punkte, die die nach da unten haben.
Die sind unten alle gut. Ja. Das macht diesmal Spaß. Ja,
die sind alle gut. Ich finde die eher alle nicht so gut. Aber ich weiß, was du meinst, die holen alle Punkte.
Die holen alle für ihre Verhältnisse, ganz, ja, ganz ehrlich, wenn jetzt einer gesagt hätte, du, Bochum wird es übrigens genauso gehen wie Fürth, da hätte ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vor der Saison sagen können, auf keinen Fall, guck dir doch mal, sondern ich finde, also ich dachte spätestens, als Zoller sich verletzt hat, ach du Scheiße.
Nein, aber da hättest du nur mich fragen müssen, das hätte ich dir sofort erklärt, der VfL Bochum, doch, das ist ein ganz anderer Fußball, den die spielen als Kräuter führt und die Mannschaft ja,
Moment,
ist auch klar besser besetzt.
Moment, das haben, ja gut, darüber haben, ach komm, ist auch Wurst.
Naja, ich will es dir ja nur erklären.
Sonst
gab es... Dieser Losilla.
Franzose, Losilla. Ich habe noch zwei, drei andere Sachen zum Fußball, Buschi, die ich gerne mit dir
bereden würde. Ich würde ganz gerne noch sagen, dass ich mein Bild mit dem Gastroenterologen zum Bauchgefühl wirklich schön fand in der Original Sky-Konferenz.
Leute, da muss ich euch jetzt mal mit reinholen hinter die Kulissen.
Was kommt denn jetzt?
Der Buschi, man muss ja sagen, er ist wirklich, was das angeht, er ist der kreativste und ausgebuffteste Kommentator, den es je gab. Und damit auch den wir bei Sky haben. Das Witzige ist, die normalen Leute machen das so, die machen dann mal einen guten Spruch und dann wird man vielleicht auf Social Media gelobt oder auch mal intern, dass einer sagt, war witzig. Es ist immer so, wenn man nach so einem Spruch dann zu Buschi geht, dann hört man schon, wie er über Funk mit anderen Leuten redet und sagt, der war wirklich, da muss ich mich einmal selbst loben, der war wirklich gut. Und es ist nicht so, dass das ein oder zwei oder drei, also Leute, was würdet ihr machen, wenn euch ein richtig guter Spruch gelungen ist und ihr freut euch gerade und dann kommt ein junger Kollege ums Eck und sagt, Buschi, der war wirklich gut. Würdet ihr dann sagen, ey, danke, freut mich? Oder würdet ihr sagen, wie, ich zitiere jetzt Frank Buschmann, ja, da muss ich mich mal selber loben. Der war wirklich gut.
So, ganz kurz nur.
Das hat er mir gesagt, als ich ihn nach dem Spiel für diesen Spruch gelobt
habe. Hallo. Nur für unsere Lauscherinnen und Lauscher. Ich vertraue da auf euch, Leute. Da ist natürlich eine gehörige Portion Selbstironie dabei.
Ach so. Ach, das wusste ich.
Okay. Ja. Das geht dir ein bisschen ab, aber das ist, weil du selbst mit dir nicht so umgehen kannst, weil du zu verbissen bist. Aber das ist, wenn man jede 2 Jahre um so einen Milliardenvertrag kämpft.
Also, apropos Milliarden, hast du gesehen, wie Thorsten Fink beim FC Riga vorgestellt wurde?
Nee, aber ich habe nur gelesen, dass er tatsächlich jetzt in Lettland Trainer ist. Das habe ich.
Also, müsst ihr euch angucken, weil das kann man nicht beschreiben. Aber mit Capital Bra Musik, wenn ich richtig bin, mit einer fetten Karre. Es ist wirklich...
Okay, weiter.
Das bringe ich weder mit Thorsten Fink noch mit dem FC Riga zusammen, aber scheint dort, das war wirklich, ich habe mich beömmelt. Markus Anfang hat zugegeben, dass sein Impfpass gefälscht ist. Na gut, ich wollte dazu nur noch mal sagen, das habe ich übrigens auch dem Kollegen geantwortet, der mir geschrieben hat, ob ich denn Serben hasse und wie ich denn reagiert hätte, wenn sinngemäß, wenn Djokovic ein Deutscher wäre. Da habe ich ihm nur gesagt, du, dann hör dir mal an, was ich zu Markus Anfang gesagt habe. Das ist mir völlig egal, welche Nationalität er hat. Gut, aber eine Sache, die möchte ich mit dir wirklich diskutieren, denn wir haben ja schon mal drüber geredet, neulich hieß sogar eine Folge so, Felix Zweier pfeift jetzt wirklich erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr.
Ja, ich habe mich ja auch sehr kritisch zur Ansetzung von Zweier für dieses Spiel durch den DFB geäußert, weil ich eben glaube, mit den ganzen Geschehnissen, die ihn über seine Karriere, Stichwort Heuzer, begleitet haben, dass es klar war, wenn es knifflige Entscheidungen gibt, dass genau das rausgekramt wird. Ich weiß tatsächlich nicht, Also er hat ja zu lange geschwiegen im Fall Heutzer, drücken wir es mal so aus. Das ist ja erwiesen worden im Nachgang. Das finde ich schon mal nicht besonders gut. Ich wäre nicht so weit gegangen, ihm damals ein Berufsverbot auszusprechen. Trotzdem bin ich durchaus bereit, darüber zu diskutieren, wie man mit solchen Sachen umgeht, weil ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich spreche kein Berufsverbot aus, aber so ein heikles Spiel, so ein Spitzenspiel darf er nicht pfeifen. Das ist ja inkonsequent. Das heißt, ehrlich gesagt, glaube ich, für ihn und seinen Seelenfrieden in diesen Zeiten und vielleicht auch für den DFB ist es die beste Lösung, wenn er nicht mehr pfeift.
Ja, ja. Da bin ich ehrlich gesagt auf einem ganz anderen Trip. Mich hat das jetzt ehrlich gesagt schon sehr erschrocken. Ich habe schon die Augenbrauen hochgezogen, als die Nachricht kam, der wird Dortmund erstmal nicht mehr pfeifen. Und jetzt pfeift er erstmal gar nicht mehr. Das heißt,
aber so es heißt ja, er hätte das selbst so entschieden.
Genau, so, ja, so. Aber wie kommen wir dahin? Und das finde ich schon heftig, weil was bleibt denn jetzt gefühlt so im kollektiven Gedächtnis hängen? Ja, der hat dieses Bayern-Dortmund-Spiel, das hat er so verpfiffen, dass er jetzt nicht mehr pfeifen darf.
Nee, ich glaube, dass eher hängen bleibt, boah, da ist aber eine Menge auf ihn eingeprasselt, das reicht ihm jetzt.
So, aber diese Heutzer-Geschichte, dass die absolut daneben war, alles klar. Aber der DFB hat sich doch jetzt jahrelang dafür entschieden, ja, er pfeift und ja, er pfeift auch die großen Spiele. Sorry, aber ich fand auch das nicht glücklich und ich hätte beide Elfmeter entweder gegeben oder ja, beide gut, nicht
das
gegeben.
Wir gar nicht mehr zu diskutieren.
Ja, aber jetzt, es bleibt so hängen wie, ja, das war jetzt einer zu viel und sorry. Das finde ich ganz, ganz schlecht und falsch, weil es stimmt natürlich überhaupt nicht, dass sie dieses Spiel in einem Maße verpfiffen hat, dass es irgendwie katastrophal gewesen wäre. Ich finde nur, er hat da kein gutes Fingerspitzengefühl bewiesen. Das kann man übrigens über jeden Spieler, Kommentator und Referee, mindestens über einen, der an jedem Spieltag irgendwo in Einsatz ist, sagen. Also das erschreckt mich dann schon sehr, dass diese Geschichte, dass er da so hängen gelassen wird jetzt. Das finde ich schon, keine Ahnung, da kann ich schlecht mit leben jetzt, ehrlich gesagt. Jetzt kriegt er einen Anruf rein hier. Was
ja,
ist
und das ist von Sky,
glaube ich. Ja, das ist eine Sky-Nummer, ja.
9958.
Ja, jetzt sag nicht die weiteren Ziffern.
Ja, wahrscheinlich wollen sie mich wieder in irgendeiner.
Ja, dann lehne doch bitte ab, bevor hier irgendwelche Strahlen uns
hier
die
sind
Aufnahme
keine Strahlen,
kaputt
drücke
machen.
Ich jetzt hier auf den roten Knopf.
Ja,
und
dann leg mal das Handy da weg. So.
Pass auf. Ja, der DFB, das ist es ja. Am Ende bin ich ja auch geneigt, bin ich ja bei. Der tut mir zwar ja auch schon fast wieder leid, ja.
Ja, aber ich finde, das geht nicht. Also wenn du sagst, doch, ja, der dann, ist einer unserer besten
okay,
Schiedsrichter.
Okay, dann müssen sie ihn aber auch konsequent auch weiter Spitzenspiele pfeifen. Ja. Ja, aber pass auf, jetzt kommen wir genau an den Punkt. Und da bin ich echt anderer Meinung. Und da bin ich wahrscheinlich auch vollkommen inkonsequent und werde jetzt wieder beschimpft. Ich würde sagen, hätten sie ihn nicht auf das Spiel gesetzt, und genau das war ja meine Kritik an der Ansetzung.
Ja.
Und hätten, wir haben ja auch mit Altekin oder Stieler oder sonst wo, dann wäre die Diskussion gar nicht aufgekommen und der wird weiter Bundesliga pfeifen, wird die normalen Anfeindungen als Schiedsrichter kriegen, die wir in dieser Scheißgesellschaft sowieso gerade alle
kriegen.
Aber
wenn du dann sagst, doch, der Mann pfeift das, dann kannst du ihn doch jetzt nicht so nackig stehen lassen. Das finde ich einfach nicht.
Wer will das? Das ist wichtig, glaube ich. Die haben ja sogar eine Voicemail hinterlassen.
Ja, dann hör sie halt kurz an.
Was ist denn das?
Aber das wird doch jetzt wohl noch 20 Minuten Zeit haben. Buschi, wir haben doch keine Zeit. Ja,
aber wir haben doch heute ganz viel Zeit.
Also ich finde, da wurde er im Stich gelassen. Wir machen jetzt, dann geh vom Mikrofon.
Nein, ich höre doch nur.
Ja, aber das macht doch wirklich irgendwelche Störgeräusche bestimmt.
Warte, das ist Timo von der Glanzparade. Timo, ich sitze mitten im Podcast, ich habe echt keine Zeit. Ich mache gerade Podcast mit Schmiso. Du kannst mir mal einen Schuh aufblasen. Heute Abend 18.30 Uhr für alle, die unseren Lauschangriff noch vor 18.30 Uhr am Montag hören.
Von dem
sonst immer on demand bei Sky und bei YouTube. Timo, ja. Bis später, tschüss. So. Oh, mit Cross-Promo jetzt hier.
Das ist eine Katastrophe. So, jetzt machen wir weiter mit Handball. Hast du was gesehen von den beiden Testspielen? Die wollten ja eigentlich.
Ja, ich habe den deutlichen Erfolg gegen
Schweiz.
Die Schweiz, so
gegen
deutlich
Serbien
war der auch nicht.
War geplant, ging wegen Corona nicht und deswegen haben sie zwei Ersatzgegner mit der
Schweiz. Gegen
Schweiz,
da fand ich aber am geilsten Andi Schmid. Was der für Pässe spielt, ist einfach großartig. So zur deutschen Handballmannschaft kann ich, da hat Gisler schon ganz viel ausprobiert, ab Halbzeit 2 und auch beim überraschenden 35-34 über Frankreich, dann viele neue Gesichter, junge Gesichter. Ich warne intensivst davor, als einer der prägenden Köpfe des Aufschwungs des deutschen Handballs, warne ich intensivst davor, voreilige Schlüsse für die anstehende Europameisterschaft zu ziehen. Denn diese beiden Testspiele besagen, was das betrifft,
Das sehe ich ganz anders. Ich finde, man konnte da eine Menge raussehen, aber das unterscheidet uns dann doch.
Naja gut, du hast noch nicht so viel für den deutschen Handball getan. Du bist auf einem guten Weg mit deinem, wie heißt dieser Podcast nochmal? Harz auf die Hand?
Lass mich einfach in Frieden jetzt. Warum rede ich überhaupt? Du bist jetzt still. Ich mache den Handballpart alleine zu Ende. Es ist wirklich, du machst mich so.
Warum bist du denn eigentlich so aggressiv?
Du bist wie Papa Djokovic, wenn es um Handball geht. Da kommt nur Dünnes. Ja, gut, Entschuldigung, das war jetzt eins drüber.
So, warte mal, ich habe ja so ein paar Kumpel hier. Den werde ich mal kurz Bescheid geben, dass sie sich das machen.
So, also, erstmal, das wisst ihr wahrscheinlich, ne? Die EM steht an. Wir spielen gegen Polen, Weißrussland. Und jetzt komme ich nicht auf den dritten. Österreich ist es, sehr gut, danke. Genau,
aber in Bratislava. Da muss man sich schon im Handball auskennen, um das sofort drauf zu haben.
Es ist ja ein relativ großer Umbruch. Pekela ist erstmal nicht mehr dabei. Uwe Gensheimer, unser Kapitän, hat ganz aufgehört. Jogi Bitter quasi auch aufgehört. Der hat so ein ganz minimal offen gelassen. Unser großes Problem wird Rückraum rechts. Steffen Weinhold, der Mann, der für die Schmerzen verantwortlich ist bei sich selber und den anderen, Rückraum rechts hat aufgehört. Fabi Wiede kann aus persönlichen Gründen nicht. Ihm geht's aber gut. Ich habe mit ihm kurz geschrieben. Also es scheint nichts Dramatisches zu sein, aber er muss halt jetzt für seine Familie da sein. Wer ist dafür dabei? Kai Häfner, das ist top. Djibril Mbenge, die letzten Jahre in Portugal gespielt. Schwer für mich zu sagen, ich finde, er ist gut in die Tiefe gegangen, spielt vor allem gute Abwehr, da ist er sehr körperlich, aber spielerisch kann der aus meiner Sicht, was ich in den beiden Testspielen gesehen habe, Häfner schwer entlasten. Und deswegen, das war für mich interessant, das hat Alfred Gieslersson schon so gemacht, der hat teilweise Steinert halb rechts decken lassen, wenn sie den langen Wechselweg hatten, also dann der Häfner nicht raus konnte. Bist ja immer in einer Halbzeit hast du die Bank nahe Seite rechts, auf der anderen links, logischerweise. Und dann hat der Steinert rechts außen gespielt. Der ist eigentlich so ein ganz klassischer Rückraum-Shooter. Das war echt interessant. Du bist unerträglich. Jetzt kommt er wieder nicht mit und dann ist das nichts für ihn. Wir haben gegen Frankreich, defensiv war da war wenig Erbauliches, ja auch weit über 30 Tore beide gemacht. Deswegen kann man schwer was dazu sagen, weil das war wirklich Run and Gun sozusagen. Mir hat aber unser Rückraum fast durchgehend gefallen. Mir hat links sowohl Heimann als auch Kühn gefallen. Die sind beide körperlich stark, haben einen guten Wurf. Wir haben auf der Mitte sowohl Witzke, der den Buzzerbeater gegen Frankreich macht zum Sieg, als auch Weber, der unser erster Rückraummitte wieder sein wird, gefallen. Halb rechts hat mir Kai Häfner richtig gut gefallen, nur da, das wird wirklich die große Aufgabe, und da scheint er sich viel Gedanken gemacht zu haben für Alfred Gieslersson, wie kriegt er den in der Abwehr entlastet? Weil das war für mich ganz augenscheinlich, dass er wirklich gesagt hat, ist nicht so, dass Kai Häfner nicht Abwehr spielen kann, sondern der ist halt irgendwann kaputt. Er braucht ihn frisch im Angriff. Und das finde ich, da hat er sich ein geiles Konzept überlegt. Wenn er die wechselferne Seite hat, dann wird wohl Steinert auch mal rechts außen spielen, damit der dann auf Halb decken kann und Häfner auf Außen. Und wenn er die wechselnahe Seite hat, dann geht er halt raus und dann entlasten ihn Mbenge und Steinert so in der Abwehr. Till Klimke, schwer was zu sagen. Der zweite Torwart, Andi Wolf, hat super gehalten in dem Schweiz-Spiel. Klimke finde ich schwer einzuschätzen, weil der hat nur Freie bekommen gegen Frankreich. Der konnte sich eigentlich nicht auszeichnen. Da bin ich gespannt, wie der sich als zweiter Torwart, Joel Bierlehm ist noch als Dritter dabei, aber ich glaube, der wird auch der Dritte eher bleiben, dann macht. So, und gegen Frankreich nach 5 hinten in der zweiten Halbzeit noch zu gewinnen, ist übrigens auch nicht so schlecht. Also nur mal so fürs Gefühl, was man mit rausnimmt, war das jetzt nicht so verkehrt, dieses Spiel.
Aber Frankreich hat so viel probiert und
Deutschland aber auch.
Ja, aber deshalb hat das einfach nichts zu sagen.
Ja, aber ich habe
dir doch, wenn du das Ergebnis ernst nimmst, musst du ja sagen, Deutschland ist im engsten Favoritenkreis.
Ich habe dir doch eben auch erklärt, was man so Zur Abwehr vielleicht noch ein Wort. Da ist mir aufgefallen, da hat gegen Frankreich die Balance für meinen Geschmack noch überhaupt nicht gestimmt. Vor allem, was den Mittelblock angeht. Entweder sie sind weit raus auf die Schützen, dann haben sie, wie gegen die Schweiz, wahnsinnig viele Tore vom Kreis bekommen. Und als sie dann defensiver geblieben sind in Halbzeit 2, dann haben ihnen die Franzosen von draußen alles reingeschrotet. Das wird spannend. Das ist aus meiner Sicht in der Abwehr die größte Baustelle. Wie kriegt man den Mittelblock so aktiv raus, dass die Schützen nicht die ganze Zeit gut ballern können, ohne Druck, aber man lässt den Kreis nicht ständig frei. Aber da erzähle ich jetzt auch nichts ultimativ Neues, weil diese Balance ist immer eine große Frage.
Wer ist denn dieser junge Mann vom VfL Gummersbach auf halb links? Der hat mir gut gefallen.
Julian Köster. Ja, Riesentalent.
Da kommt aber richtig was nach. Das wird einer, der hat dieses gewisse Etwas. Das ist absolut.
Ja.
Ja, und siehst du, und jetzt kommst du wieder, jetzt bist du mit deiner ganzen Handballwissenschaft am Arsch und ich komme und sage, ich habe da Bewegungsabläufe, ich habe periphere Sehnen bei ihm gesehen, ja, mein Ernst.
Ja.
Und ich habe Pässe gesehen, macht mir ganz viel Hoffnung für die Zukunft. Das unterscheidet unser beider Sichtweise auf den Sport. Du sehr technokratisch, sehr theoretisch, ich praxisnah und großer Förderer des Handballs.
Um jetzt auch noch was inhaltlich beizutragen. Was natürlich wirklich die Hoffnung ist, dass wir mal wieder einen wirklich richtig spielstarken Rückraum Mitte kriegen, weil Witzke und Juri Knorr, der ja leider wegen Impfstatus nicht dabei ist. Also
was sagst du denn eigentlich bei jemandem, den du ja doch magst, Juri Knorr?
Den mag ich total.
Dazu, dass er sich nicht impfen lässt.
Ich habe ihn immer, ich muss ihn mal anrufen, ich bin mir sicher, also bei Juri.
Versuch ihn nur nicht zu bekehren.
Nein. Der hat sich ja Gedanken gemacht. Der sagt, und ich kenne einen anderen Fall, wo dazu geraten wurde, nach einer Genesung eben noch nicht nach 6 Monaten sich impfen zu lassen. Und das ist übrigens das Gleiche bei Djokovic, wenn der sagt, nein, ich lasse mich nicht impfen. Ich habe das schon, ich habe es gut überwunden, ich bin genesen. Und dann sagt, ja, dann fahre ich aber auch nicht nach Australien. Genau das macht Juri Knorr ja gerade. Und damit bin ich komplett fein. Ist für Deutschland ganz bitter.
Da hast du einen Punkt und es gibt mir auch Hoffnung, dass du langsam, aber sicher im Laufe der Jahre auch ein bisschen nachsichtiger mit den Menschen
bist. Nee, ich würde da nur mal, also ich würde gern mehr drüber erfahren, deswegen werde ich ihn irgendwann mal, auch wie es ihm geht, weil ich glaube, dass das für ihn trotzdem bitter ist.
Vielleicht sollte ich als Förderer dieser Sportart erst mit ihm sprechen und ihn ein bisschen darauf einstellen, was auf ihn zukommen könnte.
Wie gesagt,
dass wir uns fachlich vielleicht erstmal austauschen.
Ohne zu meckern die Konsequenzen und dann sage ich, alles gut. Und bei ihm ist es auch nicht, der sagt ja auch nicht, ah, diese Impfung. Nein, bei Juri Knorr ist es so, dass er sagt, ey, es gibt den medizinischen Rat, ich bin genesen, ich habe noch genug Antikörper und diese T-Zellen und deswegen warte ich noch mit der Auffrischung sozusagen nach Genesung.
Okay, ganz schön viel Corona in diesem Podcast.
So, ja.
Aber stopp, es spielt eine große Rolle im Weltsport im Moment und hat Einfluss, von daher ist das in Ordnung. Und wir kriegen auch Schmie so ein bisschen, dass er ein bisschen sanftmütiger wird noch.
Geile Nachricht aus der NBA, Klay Thompson ist wieder da.
Und 17 Punkte gleich gemacht.
Und vor allem auch körperlich zum Korb. Das hat mich auch, ne? Also dass er geil werfen kann, ja, aber der hat, was war zuerst? Er hatte erst den Kreuzbandriss, ne? Und hat sich dann in der Reha die Achillessehne gerissen, also die zwei schlimmsten Verletzungen, die es gibt.
2 Jahre weg vom Fenster.
Oh, so bitter. Ja. NBA Finals 2019, die sie gewonnen haben, zuletzt gespielt. Da freue ich mich echt und das hat mich vor allem, ich habe ein paar Bilder gesehen, mich hat echt beeindruckt, wie krass der zum Korb gegangen ist. Das ist natürlich eine geile Nachricht, wenn er seinem Knie und seiner Achillessehne wieder vertraut.
Und weiterhin bockstark die Los Angeles Lakers. Das muss man wirklich
halt
sagen.
Halt die Klappe.
Eine Riesensaison.
Weißt du, was bitter ist? Wer auch immer es war, danke, falls du hier zuhörst. Irgendwer hat mich unter einem sehr, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, unter einem sehr interessanten Post verlinkt, wo jemand sagt, wer war denn das? Irgendein NBA-Experte, ist ja auch egal. Die Lakers quetschen den LeBron gerade aus. Der wird kaputt sein, wenn Playoffs sind. Und genau das stimmt. Der muss gerade Nacht für Nacht Playoff-Basketball spielen, damit die überhaupt Spiele gewinnen. Und das wird.
Wobei sie ja gar nicht so viele gewinnen.
Ja, die sind knapp über 50%. Also es wird ein enges Ding.
Sind sie noch über 50%?
Ja, doch. Ich glaube, die sind so 22, 20, sowas um den Dreh. Kannst gerne kurz nachgucken.
Ja, selbstverständlich.
Buschi, wir müssen jetzt noch, oh Gott, ich habe mir so
ist viel alles gut, dann machen wir halt einen 3-Stunden-Podcast. Ja. Mir ist es egal, ich muss ja gleich direkt weiter zur nächsten Show.
NFL Playoffs.
Ach, die NFL ist gerade für mich so ein bisschen, ich weiß nur,
ach,
dass
jetzt hör doch, ja, willst du mich verarschen?
Nee.
Jetzt kommen die Playoffs.
Ja, pass auf, was ich auch geil fand gestern, der alte Roethlisberger, dass es Pittsburgh doch noch schafft, die mussten das
Ding
gewinnen.
Der darf wirklich nochmal Playoffs spielen.
Aber auch nur, weil dieses Nachtspiel Raiders gegen Rams für die Raiders und nicht durfte nicht unentschieden ausgehen. Wäre es unentschieden ausgegangen, wären die Colts, die sich so vermöbeln lassen haben, mal wieder in Jacksonville, für eine erbärmliche Leistung.
Carson von Wentz, den Jaguars, oder?
Von den Jaguars. Und was Carson Wentz da gespielt hat, das war unglaublich mies. Muss man leider so sagen. Ich mag das nicht, auf Leuten rumzutrampeln.
Du hast ja doch alles mitbekommen.
Aber pass auf. Und dann wären die mit dieser erbärmlichen Leistung, da haben ja alle, nur wir in Deutschland haben ja ernsthaft darüber spekuliert, aber was passiert denn jetzt, wenn die Rams, die schon qualifiziert sind, und die Raiders auf Unentschieden spielen, dann kämen doch noch die Colts rein und die Steelers würden rausfliegen, einigen sich die Raiders und die Rams auf ein Unentschieden. In Amerika hat da kein Mensch drüber gesprochen. Und was passiert? Das Ding steht bis kurz vor Ende der Verlängerung unentschieden.
Ja, aber nicht, weil sie beide wollten.
Aber es ist doch wieder, das ist doch wieder der Irrsinn des Sports. Ja. Die Amis haben gesagt, in Deutschland kursieren Gerüchte. Hat es wirklich in den USA haben sich damit beschäftigt und haben gesagt, ja, in deutschen Social Media oder auf deutschen Social Media Plattformen wird über den hirnrissigen Gedanken eines Unentschiedens in diesem Spiel zwischen den Rams und den Raiders gesprochen.
Da hat Icke ja wieder ganze Arbeit geleistet.
Und dann geht das fast unentschieden aus. Wahnsinn, aber die Raiders machen es dann mit dem Field Goal kurz vor Schluss.
Wir sind, wie hieß es, die Schande von Cordoba oder wie das Ding, da sind wir halt vorgeprägt.
Ne? Nee, das war die Schande, die Schande war doch Gijón, oder?
Gijón, sorry, war, du hast völlig recht.
Ivert Nariš, das war Cordoba, glaube ich.
Ja, ne? Gijón, du hast recht, sorry, das habe ich gerade. Ja. Gegen die Jaguars, die trotzdem, wenn ich richtig bin, ne, weil die Lions die Packers schlagen in einem unbedeutenden Spiel, also Rodgers hat super gespielt, dann haben sie den Backup-QB, zweite Halbzeit.
Amon-Ra St. Brown mit deutschem Pass. Der räumt richtig auf als Receiver.
Einer der besten Rookie-Receiver, ne?
Also der Spiel, ist wirklich Rookie des Monats Dezember, glaube ich, gewählt worden und spielt wirklich, ohne Scheiß. Der räumt
aber
auf.
Jetzt, also
ist alles durcheinander.
Dass die Pack, genau, also
ich habe doch was
die
gesehen.
Die Lions verlieren. Du hast ja alles gesehen. Die Lions verlieren dadurch die Chance auf den First Pick. Den werden wieder die Jaguars haben, wie ich gefühlt 5 Mal in den letzten 10 Jahren. Wenn es nicht die Browns waren, waren es die Jaguars. Die haben das Spiel, also gefühlt, wenn Rodgers draufgeblieben wäre, weil der top gespielt hat. Ich glaube, was war, also 80% Passquote, 2 Touchdowns. 14 von 18,
aber das sagt ja schon alles, nur 18 Pässe. Dann hat der Love gespielt. Ne?
Genau, weil Matt LaFleur hat gesagt, ich hatte bei jedem Hit Schiss, dass die uns den Rodgers kaputt machen. Die Packers hatten schon den ersten Seed, klar. Den haben sie auch behalten, das heißt, die haben frei.
Wenn sie den schon klar hatten, dann haben sie ihn logischerweise auch behalten.
Ja, genau. Also, die Niederlage gegen die Lions war egal. Denen tut das vielleicht sogar noch weh, weil sie eben nicht den ersten Pick hatten, aber wer weiß, wie oft.
Naja, ihren Quarterback, warum du immer den ersten Pick haben willst, wenn du vor allem einen neuen Franchise-Quarterback haben willst, den haben sie mit Lawrence schon geholt.
Ja.
Also,
Moment. Trevor Lawrence spielt aber der spielt aber in Jacksonville.
Ja, da sind wir doch, über die haben wir doch gerade gesprochen.
Nein, Moment, die Lions haben letzten Pick verloren.
Ach so,
jetzt aber die haben mit Goff. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Ich glaube, Goff soll ja trotzdem auch der Franchise-Quarterback bleiben erstmal. Wobei, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht gehen die auch auf einen neuen, ne? Die haben ja den Tausch Stafford-Goff mit den...
So, ich hab dich jetzt falsch verstanden, weil ich wollte gerade sagen, für Jacksonville
wäre es
gar nicht so schlimm
gewesen. Die werden andere Leute holen, weil die haben mit Trevor Lawrence. Und der wird hoffentlich auch noch mehr Chancen kriegen als nur die Rookie-Saison, weil das ist meistens noch nicht so aussagekräftig.
Ja, vor allem mit der Mannschaft.
Genau. Und die Titans... Nummer immer noch ohne Derrick Henry. Die kriegen auch eine freie Woche. Ich bin da immer noch. Tannehill, gestern Topspiel gemacht. Trotzdem, ich weiß nicht, wenn der Henry nicht voll da ist.
Also die Tennessee Titans gewinnen nicht diese Saison. Die werden nicht Super Bowl Champion. Also da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster.
Dann, wir können es ja einmal durchgehen. Jetzt muss ich es mir aufmachen, damit ich keinen Scheiß erzähle. Fangen wir in der AFC an. Die habe ich mir ehrlich gesagt, irgendwie hat es mich mehr, die finde ich irgendwie schwerer zu tippen. Also da haben die Titans das Freilos, das heißt, die haben jetzt 2 Wochen frei.
Also wie die Bayern, die haben ja auch in der Champions League.
Genau, die steigen dann erst in...
Habe ich übrigens aus Österreich ganz schön viel
Ja, zu Recht.
Ja, okay.
Nee, ich fand's gut. Steigen erst in den Divisionals ein mit einem 12-5-Rekord. Den gleichen haben noch die Chiefs geschafft, aber das direkte Duell haben die Titans gewonnen. Deswegen behalten die Titans den ersten Seed. Chiefs gegen die Steelers.
Glasklar für die Chiefs.
Oder? Ja. Glaube ich auch. Ja. Also Big Ben, ich meine, was soll da passieren? Also Big Ben, ich finde ihn mega, aber der hat nicht mehr den Arm für Big Plays. Er kann das Spiel managen, aber da bräuchte, für mein Gefühl, bräuchte die Steelers-Defense 3, 4 ganz große Momente, ja, und Strip-Sex, Interceptions
und zumindest
oder so.
Gestern hatten seine Receiver auch Hände aus Stein.
Ja.
Die haben Drops gehabt, mein lieber Schwan.
Sag mal, du hast ja alles gesehen. Was erzählst du hier? Du hast ja mehr gesehen als ich.
Naja, aber das gilt ja ehrlich gesagt, außer für die Premier League, für jede Form des Sports, die zu sehen ist in Deutschland.
Interessant ist, was nochmal das untermauert, was wir eh schon gesagt haben. Es gab gerade erst vor 2, 3 Wochen das Spiel Chiefs Steelers in der Regular Season. Das ist 36-10 für die Chiefs ausgegangen. Es stand, ich glaube, 33-0 irgendwann mal. Auf jeden Fall 22-0.
Auch da also möchte ich mit meinen weichen Faktoren kommen, dass unterschreibe ich jetzt, dass das ein Fingerzeig ist für dieses Duell. Generell wäre ich bei sowas, wenn du jetzt zum Beispiel...
Oh, das ist schön, da kommen wir nämlich nochmal nachher drauf zurück. Dann behalt dir das auf.
Ja, dann okay, gut. Ja, leite du hier mal den Podcast.
Die Chiefs haben, auch wenn Pittsburgh einen guten Lauf hinten raus hatte, die Chiefs sind ja 3-4 gestartet. Ich weiß noch, wo Mahomes so und unfassbar 12, viele Turnover hatte. Die haben 9 der letzten 10 gewonnen.
So, weiter, mach nicht super hier, erzähl dir nicht Sachen, die wir eh alle wissen. Weiter. Nächste Einschätzung, nächstes Playoff-Spiel.
So, nächstes Spiel ist der dritte Seed. Das sind die Bills mit 11 Siegen gegen die Patriots. Mit 10 Siegen.
Boah, das wird kein schöner Football, das kann ich dir schon sagen. Und ich sage knapp für die Bills.
Ich bin da sogar relativ deutlich bei den Bills. Das Duell gab es 2 in den letzten Wochen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, bei den Bills haben die Patriots gewonnen, ist ja jetzt wieder bei den Bills.
Aber in einem ganz hässlichen Spiel.
3 Passversuche von Quarterback Mac Jones. Das war wieder so ein Monsterplan von Bill Belichick. Die sind nur gelaufen. 3 Passversuche vom Quarterback. Das ist so irre. Die sind nur gelaufen. Den Plan. Das andere Spiel haben übrigens dann die Bills sehr deutlich gewonnen bei den Patriots. Da hat Mac Jones keine 150 Yards geworfen mit normal vielen Passversuchen und kein Touchdown, 2 Interceptions. Deswegen, ich bin da sehr, sehr deutlich bei den Bills.
Sehr deutlich. Gesagt.
Ich bin ziemlich deutlich bei den Bills, weil ich das Quarterback-Duell sehe ich relativ deutlich. Josh Allen, der hat ja auch schon Playoff-Erfahrung. Mac Jones noch nicht. Und das finde ich die geilste Statistik, die ich dazu gelesen habe. Weißt du, wer der letzte Rookie-Quarterback ist? Mac Jones ist ja noch in seinem ersten Jahr. Der letzte Rookie-Quarterback, der ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Wäre ich nie drauf gekommen, dass das so lange her ist.
Ne, weiß ich nicht.
Russell Wilson 2012. Okay. Da sieht man mal, wie schwer das ist mit einem Rookie-QB. Die haben ja damals direkt seinem zweiten Jahr den Super Bowl abgeräumt, überhaupt in den Playoffs was zu reißen. Und deswegen, Josh Allen fand ich letztes Jahr schon gut in den Playoffs. Ich glaube, der ist jetzt so weit.
Ich glaube, von den Spielen der Patriots, die ich gesehen habe, ich denke, dass es knapp wird, weil ich der Defense eine Menge immer wieder mal zutraue in einzelnen Spielen. Und deshalb kann ich mir vorstellen, kann ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen, mit Statistiken, aber ich glaube, dass diese Defense in der Lage ist, die Bills zu stoppen und eine Playoff-Runde überstehen kann.
Bengals gegen Raiders. Bengals 4., Raiders 5., jeweils 10-7. Bilanz finde ich sauschwer. Ich habe leicht da die Bengals.
Es gibt ein Unentschieden. komm, wir müssen uns ja festlegen. Ich sage, Bengals, ist das Jalen Hurts?
Nee, Bengals Burrow? Ist Joe Burrow. Burrow. Der wurde geschont jetzt im letzten Spiel, weil er ein bisschen was am Knie Burrow. Hat.
Dann sage ich, wenn der fit ist, ach komm, ich gehe mit Burrow, weil ich den besser als Derek Carr finde. Ich gehe mit den Bengals.
Finde ich auch krass. Derek Carr spielt sein erstes Playoff-Spiel jetzt. Der ist in der NFL, seit wir noch bei RAN NFL waren, ist irre. Ja. Einmal haben sie erreicht, da war er dann verletzt und es war ein Debakel, das weiß ich noch, weil ich es kommentiert habe und die hatten keine Chance ohne ihn. War, glaube ich, gegen die Texans. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch. Ich sehe bei den Bengals, das Defense kann ich nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, die haben eine ganz gute Lauf-Defense, aber keine gute Pass-Defense.
Was ist denn nochmal Jalen Hurts?
Jalen Hurts ist. Ist der nicht bei den Eagles?
Scheiße, ich weiß, warum ich kein NFL mehr
kommentiere. Ja, gut, wir sind so. Naja, Die Bengals, Burrow ist ein guter Quarterback, ich hoffe beim Knie ist alles gut, aber der wurde ja nur geschonzt. Die haben 2000 Yard Receiver, vor allem mit Jamar Chase, einer, der für richtige Big Plays da ist. Der andere ist T. Higgins, der auch 1000 Yards geschafft hat. Die haben mit Joe Mixon einen richtig guten Running Back. Ich glaube, das ist ein Paket, was ein bisschen besser ist als das, was ich einfach bei den Raiders sehe. Mhm. So, und dann sind wir, also das ist AFC, wir sind eigentlich immer bei den Favoriten, also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben gesagt, Chiefs ganz klar über Steelers, Bills, du sagst knapp besser als Patriots, ich sag so relativ deutlich und wir sehen beide die Bengals.
Philadelphia, du hast recht.
Philadelphia Eagles, ne? Wir sehen beide die Bengals knapp vor den Raiders, also ist zwar unspektakulär, aber wir sehen, wir würden es so tippen, wie auch die Seeds sind. Dann NFC. Die Buccaneers, die ja um ein Haar, oder die haben den gleichen Rekord wie die Packers, 13 Siege als einziges anderes
Team. Vereinsrekord für die Buccaneers.
Irre gute Saison mit Tom Brady. Und da sehe ich gegen die Eagles, ich muss sagen, ich habe nicht viel gesehen von den Eagles dieses Jahr, aber die Buccaneers haben mich immer überzeugt, wenn ich die gesehen habe. Also die sehe ich sonnenklar vorne. Die Eagles mit 9 Siegen sind auch nur gerade so reingerutscht in die Playoffs.
Ja, ja.
Mach mich nicht schwach.
Ich wollte jetzt einen raushauen, aber es wäre natürlich geil, ne? Also wir haben mal, nein, das gewinnen die Buccaneers.
Cowboys, dritter Seed mit 12 Siegen gegen die 49ers mit 10 Siegen. Ist wieder langweilig, aber ich glaube auch da nicht an den Upset, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Cowboys zu Hause, die Offense macht einen riesen Eindruck. Prescott wirkt stabil, 2 richtig gute Running Backs.
30-15.
So deutlich? Ja. Oh, okay. Das ist ja mehr als ein Two-Score. Ah, nein, ist noch gerade
ich finde Jimmy G irgendwie und ich sehe auch nicht so irgendwo die ganz großen Waffen der 49ers. Das ist so mittelgut, finde ich.
Und jetzt die große Frage, und das ist das für mich.
Kommst du mit dem direkten Duell, was es gegeben hat?
Nee. Ich bin schon beim nächsten Spiel. Vierter Seed, Rams, 12 Siege. Fünfter Seed, Cardinals, 11 Siege. Ich halte immer noch viel von den Rams. Ich halte viel von Stafford, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich halte vom Coach McVay sehr viel. Ich glaube irgendwie trotzdem, die Cardinals. Es ist zwar eigentlich eher wichtiger, wie du aus einer Saison, einer Regular Season rausgehst. Die sind ja super reingegangen, haben am Ende geschwächelt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es die Cardinals machen. Das ist das Einzige, wo ich aufs Auswärtsteam tippe. Bist du da auch wieder beim Heimteam? Bist du 6-mal beim Heimteam?
Offense wins games, Defense wins championships.
Ja, aber die Cardinals haben doch eine geile Defense. Und Watt hat doch jetzt sein Comeback gegeben.
Aber haben die Rams nicht McDonald und Von Miller und haben die nicht...
McDonald.
Was habe ich?
Ronald McDonald.
Also habe ich wieder McDonald.
Er meint Aaron Donald. Aaron Donald. Einen der legendärsten.
Habe ich McDonald gesagt? So, dann noch Burger King. Hier, Von Miller.
Nee, Burger King, das ist Bruce Arians. Andy Reid, sorry. Oh Gott, jetzt wird es langsam wirklich peinlich.
Habe ich McDonald gesagt? Oh Gott, habe ich Aaron McDonald gesagt?
Nein, du hast nur McDonald. Die haben Ronald McDonald.
Ja, Ronald McDonald habe ich nicht gesagt.
Oh, ganz herrlich.
Also die haben Donald, die haben... Von Miller ist doch auch dahin gegangen, ne? Den haben die doch auch geholt noch.
Ja,
ne?
Ja, die gehen ja voll drauf, aber so. Du hast recht, da haben wir auch schon drüber geredet, die gehen jetzt all in.
Die müssen jetzt.
Und trotzdem habe ich, eigentlich hast du recht.
Die halten das nicht lange zusammen, diesen Kader. Nein, das ist
kannst
teuer.
Du ja nicht bezahlen.
Genau. Ich glaube, dass die zumindest diese Runde überstehen. Die schlagen die Cardinals.
Okay.
McDonald.
mit Cooper Cup. Ich weiß nicht, wie du den nennst. Hat der jetzt eigentlich den Megatron-Rekord? Ich glaube, der hat den Megatron-Rekord gebrochen. Nee, ne?
Gestern war es möglich. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat.
Der hat 1947. Jetzt muss ich kurz gucken.
1957, oder?
Scheiße, wieso? Das wollte ich doch unbedingt nochmal nachgucken.
Aber das tut mir gleich wieder Ronald McDonald Unterschied. Habe ich wirklich McDonald gesagt?
Nein, der hat es um 7 Yards nicht geschafft. Aber
wie viel hat er?
Also, Megatron hatte, also Calvin Johnson, 1964 und er hatte jetzt 1947. Ah, nee, dann sind es 17 Yards. Okay. 17 Yards gefehlt. Für mich ist allein dieser Name Megatron ist auch irgendwie mein All-Time-Lieblings-Wide-Receiver. Ich habe den geliebt.
Ja.
Gut, also du sagst, aber du hast recht, eigentlich haben die schon ganz schön Geräte da. Ja. Aber ich bleibe jetzt bei den Cardinals. Da tippe ich einmal auf den Upset.
Ja, wir können uns ja auch nicht immer einig sein.
Ja. So,
Und alles Weitere machen wir dann.
Jetzt wollte ich gerade fragen, und Green Bay, aber die haben ja,
Green Bay
die haben ja frei.
Genau, die kriegen dann den schwächstgesetzt, ja. So ist das ja immer. Deswegen weiß man immer noch nicht, wer auf wen trifft, weil es hängt immer davon ab, wer der Schlechtgesetzteste ist. Ne? Also wenn,
am schlechtesten Gesetzte, nicht der Schlechtgesetzteste, das gibt es. Das ist ein deutsches Nicht-Existent.
Das war ein Abonnementsfehler von mir.
Weißt du,
McDonald's.
Den bei Versprechern oder Fehlern meinerseits bist du ganz schnell dabei. So, aber wenn Leute dir berechtigte Kritik zuschicken, ja, dann bist du immer sehr dünnhäutig. McDonald's.
Die Folge nennen wir so.
Gab es nicht aber einen geilen Basketballer, der Donaldson hieß? Donaldson.
Es gab Donnie Nelson bei den Mavericks.
Den mit dem Senior habe ich lange, lange Gespräche geführt, mit Don Nelson Senior.
Ach was.
Mhm. Okay. Mit dem Junior auch, als der noch für Litauen damals.
Weißt du, mit wem war. Ich lange Gespräche geführt habe?
Mit mir, aber es hat bisher noch nicht geholfen.
Mit Ronald McDonald. Also wirklich, habe ich saugern gegessen als Kind. Ach, so nennen wir die Folge. Ronald McDonald. Ah, so, haben wir noch was? Ich glaube, ich habe alles, was.
Ja, die Leute wollen immer wissen, was wir machen. Das haben wir letztes Mal vergessen.
Vielleicht noch ein kurzes Wort, auch wenn es jetzt lang her ist. Es war zeitlich für uns dumm, aber das Darts-WM-Finale.
Haben
ne?
wir da nichts drüber gemacht?
Ja, wir haben es in der Vorschau, aber das war ja Montagabend.
Das war nicht unser Bullyboy, der es gemacht hat, sondern und Peter Wright in einem nicht wirklich guten Finale.
Wirklich dramatisch.
Dramatisch, aber es war kein gutes Finale.
Das Niveau war.
Da habe ich also an dem Nachmittag gegen dich habe ich fast besser gespielt. Ey, ohne Scheiß, der 74er Average. Eine Runde mit 74er Average. Schmieso. Jetzt steh doch hier vor den Lauschern auch mal dazu, dass du teilweise total beeindruckt warst. Ja,
absolut. Aber also, es ist immer noch ein bisschen was anderes, ob du ein 74er oder die haben, glaube ich, beide immer noch über 100er Average gespielt, wenn ich es richtig auf der Kette habe.
Ja, gut. Ich habe auch dieses Jahr, habe ich gesagt, lass ich es noch in Ruhe.
Also, vielleicht hat der eine oder andere. erster Satz, ich glaube, das zweite Leg.
Ja, komm, geh jetzt
20
nicht noch mal.
Darts, da hätte sogar ich mitspielen
Aber jetzt
können.
Geh nicht nochmal ins Finale.
Ja, nein, nur so die. Es ist jetzt halt schon so aus Peter Wright, aus einem Paradiesvogel, der eigentlich schon mal abgeschlossen hatte mit dem Darts und so ein Tagelöhner, würde ich es jetzt fast mal nennen, war, ist wirklich ein Mega-Champion geworden und jetzt gewinnt der halt auch. Der hatte ja auch diese ewig lange Serie von TV-Finals, wo er. Kriegst du mal ganz so, wie viel waren das? Der hat so irgendwie 15 seiner ersten 16 oder irgend sowas TV-Finals verloren, ganz tragisch. Und der Bully Boy ist jetzt leider auch, es ist noch nicht so eine ganz lange Serie, aber man hat schon, weißt du, in diesem, was waren das? Es steht 5-4 für ihn. 2-0 in seinem Anwurfsatz. Das heißt, der muss eins von seinen beiden Anwurflecks noch gewinnen und kassiert wirklich zwei Breaks und verliert auch das Anwurfleck von Peter Wright. Und dann steht es 5-5 und da war eigentlich, oder das war so das, was du meintest, ne? Mhm, das exakt. War so dieser Moment, wo beim Bully Boy der alte Bully Boy wieder rauskam.
Ja, wo du einfach auch gesehen hast, dass er reagiert hat auf Fehler. Er hat auf seine eigenen Fehler. Das hat er in den Runden zuvor auf wundersame Art und Weise komplett ausblenden können. Aber wer will es ihm irgendwie nicht nachvollziehen können? Es war wieder das WM-Finale, es war wieder die große Chance.
Und für mich, ich weiß nicht, wie du das sah, da waren sich. Also für mich war aber der Bully Boy auch der beste Spieler des ganzen Turniers.
Insgesamt, ja.
Price und Clayton rausgehauen, das hat mich so beeindruckt. Aber du merkst halt doch, was Wright war schon,
reiche Faktoren,
hat auf dieser Bühne schon mal gewonnen. Wirklich, das war, ja, war nur die Birne und die ist ja im Darts eh. Ja. Und da übrigens, da wundert mich, dass du nicht dieses Pamphlet hältst, wie die beiden, vor allem natürlich der Sieger mit dem Verlierer, wie Snakebite dann mit Michael Smith umgegangen ist, das war wirklich ein Beispiel für großes Sportsmanship. Der ist in seinem Interview, sieht, dass der Bully Boy sich gerade wegdreht und ihm die Tränen kommen und dann kommen dem selber mit die Tränen. Das ist einfach geil. Das gibt's auch so nicht mehr in so vielen Sportarten.
Ja, das zeichnet ja, das ist ja eigentlich auch so ein ehernes Gesetz unter den Darts-Spielern, ne? Dass trotz des ganzen Boheis drumherum, das ist ja irrwitzig, was da so im Publikum oft abgeht, dass da eigentlich Fairness immer ganz groß geschrieben wird. Deshalb war es ja so eine Zeitenwende mit dem Aufschlag von Gervin Price, der so eine andere Attitüde, ehemaliger Rugby-Spieler, laut, aggressiv, provokant da reinkam. Wobei man übrigens dazu sagen muss, es gab auch schon bei so Duellen früher James Wade gegen Phil Taylor gegen Adrian Lewis, Phil Taylor gegen Raymond van Barneveld, Niggeligkeiten, ne? Gerade Barney gegen Taylor gab es schon immer, aber Price war eine ganz andere Figur, deshalb polarisiert er übrigens so extrem. Aber generell ist dieser Fairness-Gedanke, den du immer wieder siehst, da sehr ausgeprägt, und ein schönes Beispiel war tatsächlich der Umgang miteinander nach dem Finale.
Ja, dann, so jetzt habe ich auch nichts mehr. Jetzt habe ich wirklich nur noch was. Was machst du denn die Woche?
Ja, das haben wir letztes Mal echt vergessen, ne? Also nachdem ich jetzt Leipzig-Mainz hatte, darf ich jetzt tatsächlich erster FC Köln gegen Bayern München in der Original-Sky-Konferenz übertragen. Also ich habe mich wieder nach oben gearbeitet.
Wer hat sich da wohl hinter den Kulissen?
Das habe ich schon gehört. Ich habe gestern einen Anruf von Devi Raj bekommen, vom CEO von Sky Deutschland. Und der hat gesagt, wäre es nicht Phil Foden gewesen, der sich für mich eingesetzt hätte, dann wäre es schwierig geworden. Aber es muss wohl dein Anruf gewesen sein, der es möglich gemacht hat.
Ich habe die Nummer nicht mal.
Ja, gut, aber das kommt noch. Das wirst du noch hinbekommen. Du hast ja noch eine Perspektive im Sportjournalismus. Bei mir ist ja, neulich hat mir wieder einer geschrieben, ich sollte endlich meine blöde Fresse halten, und bei Topspielen wäre ich ja schon abgesägt und der Rest würde auch noch folgen. So.
Ja, es gibt ganz tolle Menschen da draußen im Internet. Das ist
wirklich, was ich schon alles abgesägt worden bin.
Ja, ich habe Samstag.
Hat denn da draußen noch irgendeinen geil bezahlten Job für mich?
Ich habe Samstag Konferenz frei, sozusagen.
Was?
Weil
England
wir
spielt.
Das müssen wir machen. Manchester City gegen Chelsea um 13.30 Uhr. Das erste Mal, dass wir diese frühe Anstoßzeit. Das ist ja in England die BT-Zeit. Da überträgt nicht Sky, sondern BT. Und deswegen ab und an picken die sich halt auch mal da ein richtig geiles Spiel hin. Aber Chelsea, Man City, da war ich komplett dabei. Ich mache zwar eigentlich lieber Sonntag, damit ich Samstag meine Bundesliga-Konferenz machen kann, die wir beide so lieben, aber da mussten wir hinwechseln. Und deswegen ist das auch das Einzige, was ich an dem Wochenende mache.
Ja, ich muss morgen noch wieder nach Köln für 3,5 Tage. Hab noch mal lustige Home-Videos für RTL.
So diesmal paar, selbst gedreht so von Pebbles.
So ein paar Zwischenmoderationen. Ach, Pebbles ist so süß. Jetzt kommt die in die Pubertät, jetzt dreht sie komplett am Rad. Aber dieser Hund ist, Schmizo, die ganze Scheiße, ob da im Sport einer irgendwie einen am Murmel hat oder.
Ja, jetzt.
Das ist dann alles egal.
Ja, hast du ja.
Neulich
recht,
waren wir wieder im Schnee unterwegs. Hast du eigentlich Bock, mit Berti und mir Skifahren zu gehen?
Habe ich in der Tat überlegt, als ihr da drüber. Berti ist einer unserer Konferenzgurus.
Ja. Ist der Mann, der glaubt, der Niederrhein, dass er, wenn Borussia Mönchengladbach am Niederrhein spielt, dass sie automatisch auch am Rhein spielen.
Der Berti, das hat den
Super
Berti
typ.
Und den Cheesy total. Weil, einmal, irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich Mainz kommentiert, und irgendwie geile Parade vom Zentner. Und dann fragt Berti mich, aber schon wieder der Torwart von Mainz, was wiegt denn der? Und da war ich so überfordert, Berti, das weiß ich nicht, ich habe nur die Größe. Und dann sagt er irgendwie, naja, ein Zentner natürlich. Und das ist irgendwie seitdem, jede zweite Konferenz kriege ich über den Funk, Torwart von, was ja, wiegt gibt's denn
auch
der?
Berti ist für mich zum Beispiel ganz gefährlich, weil der auch manchmal dann mir aufs Ohr irgendwie so ein paar Gags gibt oder so. Ne? Einfach sagt so, mach doch mal das und das und das. Und wir beide sind
ach,
ja beides.
Ach, das mit dem Gastroenterologen?
Nein, das war nicht von Berti. Ja, wir sind ja beides Hagener Jungs. Wir kommen ja beide aus Hagen.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, Berti war ein guter Fußballer. Berti war bei Spielvereinigung Hagen von 1911 auf dem Loheplatz oben, hat der, ich glaube, bis Landesliga.
1911 hat der Berti schon Fußball gespielt.
Der Verein heißt so. Meine Güte, jedenfalls.
Ich dachte, der wäre jünger als du, aber ist er doch älter.
Nee, Berti ist, glaube ich.
Ja, wenn der 1911 schon Fußball gespielt hat, dann müsste er doch sogar.
Du bist wie mein Schwager. Du merkst nicht, wenn ein Gag so schlecht ist, dass er besser totgeschwiegen wird. Du reitest ihn
kaputt,
obwohl er ohnehin schon tot ist.
Ist gut, Ronald.
So. Ja, also von daher habe ich diese Woche noch mal viel zu tun, und dann geht es so langsam, aber sicher cruisen wir in Richtung Frühpensionierung. Dein Ronald McDonald, du willst die Folge so nennen, ne?
Ich sage dir, ich freue mich jetzt schon auf das Reds-Cardinals-Spiel, sobald Aaron Donald das erste Mal angesprochen wird.
Donald. Hast du dich noch nie versprochen, du Arschgeige?
Ich verspreche mich ständig.
Das ist echt, das ist ohne Scheiß. Hab ich überhaupt McDonald gesagt?
Ja, sag mal jetzt. Spiel ich da nachher nochmal vor.
Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche, Leute. Tschüss.
Tschüss.